Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 15. September 2020. Es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon Lactat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt Simon. Hallo Simon.
Hallo Frank.
Simon Müller wieder am Start hier. Altbewährte Besetzung und ein Gefühl, als seien wir mitten in einer Triathlon-Saison. Es gab viel Sport.
Es gab viel Sport am Wochenende. Ich habe auch viel Sport geguckt, gar nicht so freiwillig oder gar nicht so geplant im Vorfeld, aber ich bin dann irgendwie an vielen Stellen hängen geblieben. Ehrlich gesagt, auf den Weltcup, der war in Tschechien, habe ich mich schon Tage vorher gefreut, weil ich es einfach extrem spannend fand. Das erste Mal so die auf der Kurzdistanz die besten Leute dann wirklich über eine olympische Distanz, nachdem dann eine Woche vorher wir in Hamburg live dabei waren. Da habe ich schon entgegengefiebert auf jeden Fall und durch Zufall bin ich dann am Samstag, ich weiß nicht, womit wir gleich einsteigen wollen, ich kann ja im Vorfeld einmal schon sagen, bei der Bundesliga hängen geblieben, weil die durch das veränderte Format 7 Stunden Livestream hatten und ich habe mir bestimmt 4 davon angeguckt, ein bisschen mehr als die Hälfte davon dann auch Rolle gefahren und nebenbei und das war wirklich, war richtig super. Also hätte ich im Vorfeld auch nicht gedacht, vom Gesamtpaket mit Kommentar, der irgendwie oder mit Moderation, die von Hartwig Töne und Daniel Unger gefühlt 7 Stunden durchgängig waren, ohne Pause, ohne Essen, ohne Trinken, so hat es sich jedenfalls als Konsument angefühlt. Das war schon großes Kino und die sportlichen Leistungen waren auf mindestens genauso gutem Niveau. Also ja. Es war schon sehr cool, das zu sehen, dass das alles funktioniert und dass wieder so viel Bewegung drin ist.
Ja. Also Konsument war ich auch am Wochenende, allerdings eher auf kulinarischer Ebene. Ich war verreist, habe mir mal angeguckt, wie das Thema Reisen zu Corona-Bedingungen funktioniert und habe sehr viel gegessen. Ich war nämlich zu 99% privat unterwegs. Mein erster Flug seitdem wir nicht mehr geflogen sind, seitdem ich im Februar aus Fuerteventura wieder gekommen bin. Und es war vieles anders, aber manches auch altbewährt und gewohnt. Hab noch einen Podcast mitgebracht, den es nächste Woche geben wird, mit einem Exilschweizer. Nee, ist man Exilschweizer, wenn man aus Deutschland in der Schweiz ansässig geworden ist oder umgekehrt? Ist ein Exildeutscher? Es geht um Ralf Eggert. Genau, Ralf Eggert, den zweimaligen Bronzemedaillengewinner bei Triathlon-Weltmeisterschaften und aktuell bei der Firma DT Swiss zu Hause. Wir reden über Laufräder. Kommt nächste Woche Freitag. Diese Woche Freitag wird es auch einen Podcast geben mit Matthias Filser. Da geht es um das Thema Neopren, Neoprenentwicklung und den einen oder anderen Karlauer. Nein. Ja, also wie gesagt, ich war unterwegs. Reisen ist anders, funktioniert aber immer noch. Und ja, wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr auch wieder mehr mit Triathlon-Reisen beschäftigt sein werden. Eigentlich war meine familiäre Planung dieses Jahr, wir wären auf allen Kontinenten gewesen und die einzige Dienstreise bisher nach wie vor Bielefeld.
Stimmt. Ja. Ich habe zwischenzeitlich auch ganz vergessen, dass du ja, wie lange wärst du in Tokio gewesen? 4 Wochen, 6 Wochen?
6 Wochen, Japan. Ja. Nicht nur Tokio, sondern Japan mit Schwerpunkt Olympischer Spiele, aber ja, hoffen wir auf ein besseres 21, aber erstmal reden wir über das, was sich dieses Jahr dann sportlich doch noch getan hat. Bevor wir das tun, haben wir für euch wieder einen Präsenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Artgerecht. Das ist ein junges Unternehmen aus Frankfurt am Main. Und bei der Firma Artgerecht dreht sich alles um die Themen Gesundheit und Ernährung und die Schnittstellen dazwischen. Die haben bei Artgerecht ein recht einzigartiges Produktsortiment an hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln entwickelt. Das ist so vielfältig wie die Natur selbst. Und Artgerecht arbeitet da auch seit 2 Jahren mit Triathlon-Profis zusammen, mit Florian Angert und Andreas Dreitz. Es gibt 2 Produkte, für die ihr in diesem Podcast ein besonderes Angebot bekommt. Das ist einmal das Produkt Amin. Das sind Aminosäuren, die aus Gemüse fermentiert sind und für eine schnellere Regeneration sorgen sollen. Und das Produkt Energy. Das ist ein Ribosezucker, der für mehr Energie während des Sports sorgen soll. Das Ganze sind Sticks. Das heißt, man kann sie einfach mitnehmen. Auch im Flieger, wenn man denn doch fliegen kann, muss nicht groß irgendwie Flüssigkeiten transportieren, sondern einfach diese Sticks öffnen und zu sich nehmen. Und für diese beiden Produkte, Amin und Energy, gibt es mit dem Code TRIMARK10 einen Preisvorteil von 10% im Shop bei artgerecht.com. Und ich kann da als Ergänzung noch sagen, es gibt aktuell auch einen MyTriathlon-Deal für unsere Abonnenten. Da sind am 14.09., am Montag dieser Woche, die Codes an die Abonnenten verschickt worden. Mit diesem Code kann jeder, der die Zeitschrift Triathlon abonniert hat, 10% auf das gesamte Sortiment bekommen. Und mit dem Code TRIMARK10, alles groß geschrieben, alles zusammen, TRIMARK 1.0 bekommt man eben 10% Rabatt auf die Produkte Armin und Energy. Das wird im Warenkorb dann angerechnet. Man kann natürlich mit der Bestellung auch andere Produkte bestellen, aber der Rabatt gilt exklusiv für diese beiden Produkte. Ja, kommen wir zum Renngeschehen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Hab sicher auch die ein oder andere Anmerkung, aber in erster Linie mitbekommen hast du das.
Ja, womit wollen wir denn anfangen? Wir haben ja auch noch was, was quasi noch irgendwie ein Wochenende davor stattgefunden hat, wo wir so eine Art Nachtrag, wo wir den zuerst machen.
Genau.
Chronologisch aufarbeiten.
Ja, wir reden über den Berlin-Triathlon. Wir haben letzte Woche schon das kurz angedeutet, dass wir noch so kein genaues Bild haben. Letztendlich hat sich dieser Trend aber auch fortgesetzt. Wir haben viele, viele Rückmeldungen bekommen von außen, wo man so ein bisschen sortieren muss, was ist so die Motivation der Rückmeldungen. Also es gab sowohl von Teilnehmerkreisen Lob und Kritik als auch von Kampfrichtern. Wir wollen jetzt gar nicht groß auf das Sportliche eingehen. Das Besondere an diesem Berlin-Triathlon XL ist eben, dass es eine Mitteldistanz gibt mit Windschattenfreigabe. Das ist ein ziemliches Unikat im Wettkampfzirkus in Deutschland, vielleicht weltweit. Also das gibt es nicht oft. Das ist ein bisschen dem Streckenlayout geschuldet. Das Ganze findet auf engstem Raum statt. Und wir haben uns da verschiedene Bilder und Videos angeschaut. Man muss da immer ein bisschen unterscheiden. Wir haben da auch Zuschriften bekommen. Guckt euch mal diese Bilder an. Und dann haben wir uns diese Bilder angeguckt und haben gesagt, oh Gott, geht ja gar nicht. Und dann stellte sich raus, die Bilder sind aus dem Jahr 2019. Es gibt ein Video, das wir auch verlinken in den Shownotes. Und wenn man sich dieses Video anschaut, dann kann man schon sagen, ja, es gibt klare Hygieneempfehlungen der Deutschen Triathlon Union. Die sind an vielen Stellen nicht eingehalten worden. Also wenn man da zum Beispiel diesen Start sieht, dann sieht man, das ist ein Massenstart. Und eigentlich alle anderen Veranstalter, die wir gesehen haben, haben entweder minimale Starterfelder, die gleichzeitig ins Rennen gehen, oder eben Rolling Start. Das gibt es da nicht. Aber ansonsten ist es jetzt auch nicht irgendwo ein großes Zuschauerspektakel gewesen oder so. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, man kann sagen, es ist alles richtig. Nein, es ist alles gut gegangen, wenn es vielleicht auch nicht richtig nach allen gängigen Vorschriften durchgeführt wurde.
Ist natürlich auch immer für jede individuelle Umsetzung ohne Vorerfahrung irgendwie abschätzen zu können, einmal was spricht man als Empfehlung aus, was ist dann feste Regel und wie nehmen die Teilnehmer das an und was machst du oder was kannst du machen, wenn sich zum Beispiel nicht jemand daran hält. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass im Stadtpark sogar unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei einem Mini-Starterfeld von 65 Athleten bei der Kurzdistanz-Elite bis zum letzten Moment die Masken getragen wurden, nicht primär vermutlich aufgrund der Wirkung, sondern aufgrund des Signals nach außen und dem klaren Zeichen, dass man sich darüber in der Form Gedanken gemacht hat und das eben auch klarstellen möchte, dass man sich dementsprechend in der Form daran hält. Das ist natürlich jetzt bei einer Veranstaltung, wo in erster Linie Age-Grouper starten und dann auch so viele, schwieriger umzusetzen. Du hast vorhin noch gesagt, also die Startbilder in der Form werden dieses Jahr vermutlich irgendwie einzigartig sein, weil diese Ansammlung es vermutlich so bisher noch bei keiner Veranstaltung gegeben hat, mit dann eben kleinen Gruppen und so weiter. Aber ich würde jetzt auch, wenn man das so gesehen hat, auch dieses Video, da kann man vielleicht an einigen Stellen sagen, so, naja, ob das jetzt irgendwie, wenn das die Stadt sieht, ob die das so toll findet, weiß ich jetzt nicht, ist aber nichts Tragisches. Also in erster Linie würde ich sagen, die Tatsache, dass in der Hauptstadt etwas derartiges stattfinden kann, macht eher Mut dafür, dass wir sagen können, 2021 ist bestimmt nicht alles wieder so, wie es 2019 war, aber man kann mit Veranstaltungen planen. Und wenn sie weniger Teilnehmer haben, muss man vielleicht schneller sein und auch in Kauf nehmen, dass an der Strecke weniger Leute stehen. Aber das zeigt ja auch schon, dass jetzt nicht irgendwie eine Woche später so große Kritik von anderen Seiten auch kam, dass gesagt wurde, das habt ihr jetzt einmal gemacht und während dieser Zeit, wie lange es ja auch dauern sollte, nie wieder, dass es eher mutmachend ist und dass vielleicht auch der Veranstalter dann an den Stellen gesehen hat, okay, da ist Optimierungspotenzial und dass beim ersten Mal nicht alles perfekt läuft, kann man vielleicht auch nicht erwarten, aber insgesamt glaube ich, kann das schon positiv stimmen, dass auch das stattfinden konnte.
Man muss das Ganze ja auch in Relation setzen. Ja? Wir können jetzt nicht den Triathlon alleine beobachten. Wir müssen Triathlon in Vergleich setzen mit Fußball, sei es der Amateurfußball, wo es sicher engere Begegnungen gibt, sei es der Profifußball, wo es auch wieder Zuschauer gibt, sei es die S-Bahnfahrt oder das Einkaufen.
Eben, ja, klar.
Und Ja, also wir haben Triathlons gesehen, wo man eben bis kurz vor dem Start eine Maske getragen hat. Das war in Berlin offensichtlich nicht der Fall. Es wurden dann kleine Grüppchen ins Wasser gelassen, gestartet wurde aber gemeinsam. Ja, ich glaube, wenn wir Dinge nicht wagen, dann werden wir auch keine Erkenntnisse gewinnen. Ja, tragisch wäre es jetzt gewesen, wenn da ein, zwei Leute dabei gewesen wären, die in der Wechselzone vorher 15 Leute angehustet hätten und da wäre ein Hotspot entstanden, ja. Dann hätte der Triathlonsport insgesamt ein Problem. Und das ist, glaube ich, das, wo man aufpassen muss, auch als Veranstalter. Ja, auf der einen Seite, das haben wir auch gehört, dass Veranstalter, die heute was durchführen, die können sich organisatorisch eigentlich jeden Lapsus erlauben. Die werden dafür gelobt, dass es stattfindet.
Ja,
das Thema haben wir auch an anderer Stelle. Wir haben auch zum Beispiel zum Thema Davos Kritik aus Teilnehmerkreisen gehört. Alle haben sich gefreut, da findet was statt. Aber organisatorisch hinter den Kulissen war da auch nicht alles, wie man es vom großen Triathlon erwarten würde.
Ja.
Das mag in Berlin auch so sein. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben alle Beteiligten Respekt davor, wenn eine Veranstaltung stattfinden kann, weil, glaube ich, jeder inzwischen weiß, was das auch an Hürden, die zu überwinden sind und so weiter, bedeutet. Andererseits wirkt das natürlich auch eine gewisse Verantwortung, ja, der man sich bewusst sein muss, weil wenn irgendwas schiefläuft, dann ist es natürlich ein einfaches zu sagen, boah, Triathlon gefährlich und hier wird nichts mehr genehmigt und das geht dann über die Stadt drüber hinaus. Ne?
Ja, also klar, ich glaube, aus Teilnehmersicht musst du ja sagen, die Leute, die bereit sind, jetzt zu sagen, ich will trotz aller Umstände, sei es jetzt vom gesundheitlichen Aspekt her mit Risiko, gibt ja auch Leute, die Sport machen und vielleicht Vorerkrankungen haben und da deswegen immer noch vorsichtig sind. Oder eben, weil sie sagen, eine größere Veranstaltung ohne Atmosphäre, ich mache das eigentlich nur, damit ich irgendwie das auch erleben kann und das ist für mich weniger wert. Ich will jetzt zu der Zeit gar keinen Wettkampf machen, die Leute gibt's ja auch. Mhm. Aber die sagen, ich bin so froh, wenn irgendwas stattfindet und ich mache das auch, die sind sich ja auch bewusst, dass das nur mit diesen Auflagen geht und man wär ja wahnsinnig dämlich, wenn man zu den Leuten gehört, die unbedingt Rennen machen wollen und das dann quasi sein Teil dazu beiträgt, dass das Risiko größer wird, dass sowas in Zukunft nicht möglich ist.
Ja.
Das wäre auch selten dämlich. Aber ich glaube einfach, dass es so von der Entwicklung her und die ging ja jetzt über so viele Monate, das einfach schön zu sehen ist, dass sich in allen Bereichen viel tut und dass auch eben auch im Triathlon auf allen Ebenen wieder viel möglich ist und vermutlich noch mehr sein wird, wenn wir jetzt über den Winter für nächste Saison dann alle überlegen, was dann eben unter anderen Voraussetzungen Möglichkeiten sind, damit eben keine Rennen mehr abgesagt werden müssen oder verschoben werden müssen. Wie es dann auch immer aussieht und welche Konsequenzen das sein werden, aber witzig auch nicht nur zum Thema Berlin, einmal jemand, der, das hattest du als Beispiel schon genannt, aber das muss man vielleicht einmal noch aufdröseln, der sich wirklich viel Mühe gegeben hat und auch an den Veranstalter geschrieben hatte mit den Fotos, die da zu sehen sind, dass sich an nichts gehalten wird und dass es ja für die Außenwahrnehmung, wenn man das sieht, eine Vollkatastrophe ist und man das ja gar nicht zeigen kann und dann war die Website eben nicht auf dem Stand von 2020, sondern das war, wie man das von vielen Seiten auch kennt, da sind dann auch teilweise historische Bilder und so weiter, dann konnte man eben normale Rennfotos aus den letzten Jahren oder aus 2019 sehen. Ja, und dann war das vermutlich nach dem ersten Aufschrei, weil das habe ich mir dann auch angeguckt, dachte so, huch, sah das wirklich so aus? Das war dann aber nicht bei allen Fotos da irgendwie der Fall und deswegen war das dann auch weniger schlimm, als die Mail, wenn man sie gelesen hat, dann erst hat vermuten lassen, weil da dachte ich schon, oh, was ist da jetzt passiert und vor allem, wie hohe Wellen schlägt dann sowas? Hat sich dann zum Glück als nicht so schlimm herausgestellt.
Ja, ne, also wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer, da ist alles gut gegangen, von daher freuen wir uns, dass was stattgefunden hat. Uns wurde auch so ein bisschen vorgeworfen, dass wir ein bisschen despektierlich über die Veranstaltung berichtet haben im Vorfeld. Also wir haben zwei Arten von Rückmeldungen bekommen. Die eine war, ihr habt sehr ausgewogen berichtet, die andere war ein bisschen despektierlich. Man muss immer gucken, woher kommt dann diese Nachricht. Also wir haben mit vielen Leuten vor und auch während und nach der Veranstaltung gesprochen, also auch hier in Hamburg beim parallel findenden WM-Rennen war es Thema. Da waren auch Menschen aus Berlin anwesend und ich glaube, insgesamt steht die Veranstaltung der Veranstalter durchaus immer so ein bisschen in der Kritik, auch aufgrund des Wettkampfformats mit der Mittelstrecke mit Windschattenfahren und so. Letztendlich, ich meine, die Diskussion hat man in Hamburg jedes Jahr. Letztendlich auf der Sprint- und Kurzdistanz ist bei einem solchen Großevent ein Windschattenverbot nicht durchsetzbar. Aber kommt es darauf an? Ja, das ist eine Breitensportveranstaltung. Die Menschen wollen schwimmen, Radfahren, laufen. Die wollen weder gewinnen, bringt auch nichts, gibt keine Siegerehrung. Die wollen einfach mal Triathlon machen.
Ich glaube, da gab es sogar eine Siegerehrung.
In Berlin?
Ja.
Ja, da ist aber dann die Ausschreibung klar. In Hamburg ist das was anderes. Die
Veranstaltung
ist
noch
viel größer. Es ist breitensportlich angelegt und die Leute wollen einfach Schwimmrad fahren, laufen. Und richtig, ich glaube, da muss man dann auch manchmal sagen, da müssen wir einfach mal unsere Hardcore-Triathlon-Seele außen vor lassen. Es gibt eben auch Events, die einfach tolle Magneten für Triathleten sind. Und wir freuen uns über jeden, der in Triathlon durch welche Veranstaltung auch immer reinschnuppert und am Ende vielleicht unser Abonnent wird.
Und da schreibe ich so, jetzt muss ich trotzdem den richtig typischen Triathleten raushängen lassen und sagen, als ich Dritter geworden bin in Hamburg, habe ich mich trotzdem sehr geärgert, dass es keine Siegerehrung gegeben hat.
Hattest du uns damals einen Leserbrief geschrieben?
Ja, wutentbrannt. Eine Mail an die Kollegen. Ihr sollt doch mal was machen.
Ja, wir haben hier einen Leserbrief bekommen. Es ist nicht wirklich ein Leserbrief, es ist ein Schreiben an Herrn Dr. Tschentschner, ja, an unseren Stadt- und Landesvater in Hamburg. Und da beschwert sich ein Triathlet, dass es doch nicht sein kann, dass der Ironman in Hamburg erst verschoben, dann abgesagt wurde, aber im gleichen Atemzug jetzt auf einmal Prostitution wieder erlaubt ist und ob man da nicht mit unterschiedlichen Maßen misst. Und genau das meine ich eben. Man muss auch Triathlon in die Relation zu anderen Dingen setzen, die stattfinden. Ja, hier wird auch wieder über Volksfeste gesprochen. Und momentan können wir einfach sehen, es geht uns in Deutschland nicht so schlecht. Wir haben viele Dinge sehr richtig gemacht. Viele finden die überzogen. Aber wir sind damit nicht schlecht gefahren und können uns jetzt vielleicht mal an manche Dinge rantrauen, weil wir einfach so viel schlauer sind, als wir es im Februar, März waren. Und da müssen wir einfach darauf achten, wenn sich Infektionserkrankungs- und Todesraten, das muss man alles unterscheiden, irgendwann wieder zuspitzen sollten. Da muss man überlegen, welche Maßnahmen haben damals gut funktioniert, welche Maßnahmen haben wir damals gemacht, die braucht man aber nicht. Und da steckt der Triathlon natürlich dann immer mittendrin.
Ja, Triathlon brauchen wir, deswegen sind wir froh, dass gerade was stattfindet.
Genau.
Genau, kommen wir von dem, das war dann vorletztes Wochenende, ne?
Genau.
Zum letzten Wochenende.
Zum aktuellen Geschehen, ja.
Ja. Ja, da war ja wirklich einiges los. Machen wir zuerst Kurzstrecke, Langstrecke?
Gehen wir mal
Wonach ist dir?
Ja, du kannst das nicht wirklich unterscheiden, weil so ein Kurzstreckenrenntag durchaus länger dauern kann als eine Langstrecke. Ja,
durchaus.
Du hast das Thema schon erwähnt. Bundesliga hat stattgefunden in Saarbrücken am Olympiastützpunkt.
Ja. Genau, am Samstag über ein abgewandeltes Format, sowohl was die Austragung an sich angeht, als auch die Distanzen. Geschwommen wurden 650 Meter im Schwimmbad, 14 Kilometer Rad gefahren und 4,2 Kilometer gelaufen. Jeweils auf mehreren Runden. Zwei Laufrunden waren es. Ich weiß nicht, wie viele Radrunden das waren. Vier oder so. Auf jeden Fall auch mehrere. Und es wurde eben so ausgetragen, dass pro Durchgang, ich meine, es waren dann vier bei den Frauen und fünf bei den Männern, jeweils ein Athlet von jedem Team gestartet ist. Also gab es dann 9 Durchgänge, deswegen hat das Ganze auch irgendwie 7 Stunden gedauert, von morgens bis nachmittags. Und wie gesagt, Live-Übertragung, ich habe mir das auch angeschaut und fand es sehr unterhaltsam.
Jetzt kann man den Ball einmal zurückspielen. Hartwig Töne, you are an Ironman. Ja, der hat sich durch den ganzen Tag da durchgekämpft und moderiert. Ne? Also jetzt hast du dir mal den Spruch verdient, Hadi.
Ja, in der Arbeitszeit netto, in der Sprechzeit schafft es nur Jan Frodeno, aber mit Vor- und Nachbereitung wird er vermutlich da einen ganzen Tag mit beschäftigt gewesen sein. Nee, also fand ich sehr, sehr unterhaltsam, sehr gut informiert und habe mich da auch wirklich beim Rollefahren, habe mir da auch nichts anderes angeguckt oder angehört, sondern wirklich mit Ton
ahne ich,
einfach.
Jetzt auch nicht böse, jetzt muss ich mal fragen, wie lange bist du Rolle gefahren?
Ah nee, nur 2 Stunden. Also okay. Ich habe
wie oft?
Ja, wie oft? Also einmal halt.
Okay.
2 Stunden Intervalle. 3x2 Stunden. Nein, aber das war wirklich cool, weil wie gesagt, Hartwig Töne das zusammen gemacht mit Daniel Unger und weil Daniel Unger ja auch involviert ist in die DTU und die Nachwuchsathleten natürlich alle kennt und auch aus dem Training kennt und da viele Insights auch bietet konnte und Einblicke gegeben hat, die man sonst auch, die eben auch sonst keiner weiß und auch sonst nicht geben kann, fand ich das wirklich auch zwischendurch sehr kurzweilig. Mhm. Und von der Übertragung, bevor wir dann zu den Ergebnissen kommen, fand ich das sehr, sehr angenehm, dass das nächste Rennen jeweils immer schon gestartet wurde, als die Athleten noch auf der Strecke waren. Also als die beim Laufen waren, wurde schon wieder geschwommen. Und das hatte dann zur Folge, dass man eben den Zieleinlauf sehen konnte und dann wurde rübergeschwenkt auf die Strecke und das Schwimmen wurde nochmal zusammengefasst, inklusive Wechsel kurz in 1-2 Minuten gezeigt und dann wurde man ins aktuelle Rennengeschehen auf die Radstrecke und da war so ein Drittel oder die Hälfte der Radstrecke schon rum und das hat das Ganze eben sehr schnelllebig gemacht und natürlich ist viel Zeit dann rumgegangen während der ganzen Durchgänge, aber das war wirklich so ein Format, wo du einfach mal die Zeit vergessen kannst, weil da so viel in so kurzer Zeit passiert ist, dass du immer beschäftigt warst, zu sehen, was passiert da jetzt gerade, wer ist gerade am Start, dann ist schon das nächste Rennen dabei und das war wirklich sehr schön gemacht. Ich glaube, insgesamt waren 8 oder 9 Kameras auch im Einsatz, mindestens oder sogar mehr, also auch so eine Hängekamera, die dann von oben gefilmt hat auf der Laufstrecke, die da so durch den Wald ging, am Olympiastützpunkt lang. Auch eine sehr coole Strecke, sehr selektiv mit dem ersten Kilometer bergan, wo man richtig gesehen hat, das war nicht der gewohnte, zumindest von der Geschwindigkeit, nicht der gewohnte Highspeed, die man sonst von der Kurzstrecke kennt, einfach weil, wenn es berghoch geht, sieht es dann eben auch nicht aus wie 20 km/h.
Fühlt sich immer so an.
Wir laufen nur bergauf, ja. Nee, aber das.
Da waren die im Vorteil, die vorher bei den Arena Games waren.
Ja, da schließt sich auch ein Kreis. Also Justus Nieschlag ist ja bei den Männern mit seiner Zeit gesamt Zweiter geworden. Allerdings auch, ich sag mal vorsichtig, nur Zweiter in seinem Durchgang, weil der Einzige, der schneller war, war halt sein direkter Konkurrent in dem Durchgang. Aber das war auf jeden Fall schön zu sehen, dass eben bei der ganzen, letztens gab es ja bei dem Superwochenende der 70-3-Rennen die Kritik, warum es denn keinen Livestream gibt. Also das Übliche, wo man sich halt fragt, auch gerade in der jetzigen Zeit, sieht man an vielen Ecken und Enden, dass es schnell mal organisiert und kann eben auch funktionieren, warum denn Ironman bei Veranstaltungen, die so hochkarätig besetzt sind und wo das Interesse so groß ist, das nicht hinbekommt, einen Livestream zu bringen. Das ist natürlich, kann man so sehen. Auf der anderen Seite finde ich es eben schön, wenn ich mal so nachdenke, was in den letzten 3-4 Jahren noch so da war, auch bevor diese Facebook-Partnerschaft zwischen ja eben Facebook und Ironman zustande gekommen ist, dass es da ja fast gar nichts gab. Also die Tatsache, dass ich jetzt stundenlang Bundesliga geguckt habe mit einem Format, was sehr weit weg von dem ist, was man sonst als typisches Massenrennen der Bundesliga kennt und ich es wirklich grandios fand und wirklich gespannt auch auf die sportlichen Ergebnisse immer dran geblieben sind, das Gesamtpaket, glaube ich, ist einfach ein schöner Schritt in die Richtung, dass man eben sieht, was da an Möglichkeiten überhaupt herrscht. Ne? Also sowohl von den Perspektiven als auch von den Kameraperspektiven, dass man eben schnell gesehen hat, überall ist da was vorhanden und man konnte auch eben vom Rennen alles mitkriegen, weil wir kennen ja auch die Livestreams, die mal so sind, dass du da dran bleibst und 20 Minuten lang eigentlich gar keinen Überblick hast, was sich jetzt im Rennen tut und was sich verändert hat. Also wenn dann auf dem Rad nur eine Kamera unterwegs ist und die nur ganz vorne beim ersten Mann ist, kriegst du vom Frauenrennen gar nichts mit und ob dahinter nochmal irgendwer auffährt und sonst irgendwie auch nicht, gerade bei den Langstreckenrennen. Aber ja, das war eben sehr schön gelöst. Und kommen wir zu den sportlichen Ergebnissen, wobei das natürlich auch jetzt im Gesamtkontext für die Bundesliga anders einzuordnen ist, weil es keinen Meister gibt, keine Absteiger, keine Aufsteiger. Also natürlich haben da jetzt irgendwie alle alles gegeben, aber ist jetzt nicht so, dass das große Konsequenzen für Meisterschaft oder für 2021 hätte. Man hat aber, finde ich, so bei den Interviews jeweils nach den Durchgängen und auch die Athleten, die dann irgendwann mal dazu kamen und nach ihren Rennen mitmoderiert haben und so ein bisschen erzählt haben, gemerkt, dass einfach alle froh waren, dass es diese Möglichkeit überhaupt nochmal gab, weil ich meine, die Bundesliga musste sich ja auch selbst behelfen mit einem Swift-Rennen, mit einem dezentralen Swim and Run und dass überhaupt nochmal diese Zusammenkunft von allen Athleten auf dem Niveau möglich ist dieses Jahr. Die Hoffnung hatten sicherlich viele von denen auch vor 2-3 Monaten noch aufgegeben oder schon aufgegeben. Und fand ich zumindest, hat man auch echt gemerkt, dass da so viele das erstmal wertzuschätzen wussten, dass überhaupt diese Möglichkeit bestand. Und rein sportlich, ich würde jetzt mal sagen, wenig überraschend hat Buschütten gewonnen und das war auch insgesamt sehr dominant. Ich glaube tatsächlich bei den Männern, wenn ich mich nicht täusche, ich bin mir gar nicht sicher. Also den einen Durchgang hat Tim Hellwig gewonnen, der auch zweitbester Deutscher war in Hamburg bei der WM eine Woche vorher. da 17. geworden, in der Einzelwertung gewonnen mit 45,28 vor Justus Nieschlag, der in dem Durchgang dann für Buschütten Zweiter geworden ist, auch die zweitschnellste Zeit des Tages hatte, vor Lasse Lührs, der auch für Buschütten gestartet ist, und Johannes Vogel. Das waren dann die Top 4 bei den Männern in den Einzelwertungen und insgesamt dann eben Buschütten gewonnen vor dem Team Saar und dem Team Neckars-Ulm. Und also das war eigentlich gewohnt dominant, ganz egal wie das Format ist, waren halt eben auch klasse Leute am Start. Also auch Lasse Lührs da in nur 6 Tage nach dem, oder beziehungsweise 7 und 6 Tage, der hatte ja auch einen Doppelstart aus Einzelstart in Hamburg und Team Relay, seinen Durchgang auch souverän gewonnen. Und dann bei den Frauen, beste Tageszeit in der Einzelwertung hatte Lena Meissner, die auch in Hamburg gestartet ist, in 51,25. Und da haben 3 von 4 Frauen, also 3 der Durchgänge von den 4, gingen auch an Buschütten. Lediglich, ich weiß gar nicht, wer war es? Ich weiß gerade nicht, wer es war. Auf jeden Fall war das Rennen habe ich auch komplett gesehen. Das war sehr unterhaltsam, weil Lucy Hall für Buschütten gestartet ist. Und die kennt man ja als Kurzdistanzlerin auch von Olympia und so. Ich glaube, die ist bei Olympia auch mal als Erste aus dem Wasser gekommen und schwimmt halt unglaublich gut. Und hatte dann eben Vorsprung auch auf dem Rad von fast 30 Sekunden. Und da war dann echt die Frage, wer bekommt sie noch? Und dann wurde sie am Ende tatsächlich noch eingeholt und ist Zweite geworden. Also da war ich dann alles dabei. Alleinige Führung und dann am Ende ist trotzdem nicht ins Ziel gebracht. Das war der einzige Durchgang, den Buschütten dann eben nicht gewonnen hat, wo Lucy Hall Zweite geworden ist. Ja, aber ansonsten, das war ansonsten sehr dominant, wie man es kennt. Aber schön zu sehen, dass das überhaupt alles so funktioniert hat.
Ja, wir hatten das in der großen Wochenendberichterstattung drin, mit Bildergalerie auch, und verlinken das nochmal in den Shownotes.
Ja, ich glaube, ich habe gerade nicht, das wollte ich ja noch komplett machen, Platz 2 bei den Frauen ging an das Team aus Witten und Platz 3 an Triathlon Potsdam, genau, um das einmal abzurunden. Mhm. Das war die Bundesliga.
Ja.
Für dieses komplette Jahr.
Ja, außer virtuellen Dingen war es das einzig Echte. Ja,
und das auch nur abgewandelt.
Plus den dezentralen Swim and Run, den wir noch hatten.
Ja, also ich finde halt, ich finde das Format als solches spannend und unterhaltsam. Mhm. Man sieht aber auch, was das Ganze ausmacht, wenn natürlich auf dem Rad zum Beispiel mal eine Gruppe entsteht in dem einen Durchgang, weil die Konkurrenzsituation das eben hergibt und in dem anderen Durchgang nicht. Und dann die Gesamtzeiten, die ja auch dann irgendwie eine Rolle spielen letztendlich, in dem einen Durchgang alle schneller sind, obwohl, also dann kann Platz 6 aus Durchgang 1 schneller sein als Platz 1 bei Durchgang 2, so nach dem Motto. Wenn es dann eine Gruppe gibt, die Radstrecke war jetzt relativ schwer für Gruppen zu fahren, da war das Risiko nicht ganz so groß, aber das ist natürlich jetzt, wenn man über das Format spricht, so eine mögliche Schwäche, wenn man das zu hoch gewichtet, dass es da eben gar nicht die Chance gibt, da die direkte Konkurrenz herzustellen, sondern das wäre dann eben nur in einem normalen Rennen alle gegen alle möglich.
Ja.
Aber hoffentlich kommt das dann bald auch wieder dazu.
Ja, wir haben ja schon gesagt, das Feld der Weltmeisterschaften in Hamburg splittet sich auf. Die eine Hälfte fährt nach Saarbrücken zum Bundesliga-Rennen und die andere Hälfte nach Tschechien, nach Karlovy Vary oder auf Deutsch Karlsbad, wo ich auch schon mal war. Ich glaube, da waren Europameisterschaften vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich habe die Bilder im Nachhinein gesehen. Also der Anstieg, der Biestige, ist immer noch der gleiche.
Ja, das sah wirklich übel aus. Ja,
ich glaube, das ist das Rennen, wo sich damals Stefan Vucicovic seinen bösen Infekt geholt hat. Oder war das ein anderes? Wo er so sehr, sehr schwer, fast lebensbedrohlich krank war. Aber auch da bist du dichter dran gewesen als ich.
Ja, das habe ich mir auch, da habe ich mir auch beide Rennen angeguckt. Das fand ich auch sehr spannend. Also einmal, weil die Strecke, ich habe mir danach auch so ein bisschen die Daten angeguckt, die veröffentlicht wurden. Und das waren, glaube ich, ein bisschen mehr als 800 Höhenmeter auf den 40 Radkilometern. Also das hat es wirklich richtig in sich. Und ja, es war... Das ist ein bisschen witzig eigentlich, dass jetzt die sportliche Wertigkeit von Hamburg im rückblickend noch mehr an Substanz, sage ich jetzt mal, gewinnt, dadurch, dass Platz 1 und 2 gleich waren. Also die Leistung einfach insofern bestätigt, dass man sagen kann, auch in Hamburg kurzfristige WM, aber das war offensichtlich kein Zufall, sondern die da Gold und Silber gewonnen haben, haben das eine Woche später auch über die doppelte Distanz bestätigt. Und der Drittplatzierte war nicht am Start. Also vielleicht wäre das auch einfach das komplette Podium gewonnen. Nein, aber das war auch schon wieder sehr, sehr eindrucksvoll von Vincent Louis, der auch gewonnen hat vor Vasco Villaza, der mittlerweile ja fast schon sowas wie ein Geheimtipp ist, den man vorher echt fast so gar nicht kannte. Der ist, glaube ich, auch mal Junioren-Weltmeister geworden, aber von Junioren-Weltmeister zu Platz 2 bei jetzt guten Weltcup-Rennen, nicht WTS-Rennen, aber dann eben auch bei der WM. Da liegen ja schon noch ein paar Entwicklungsschritte zwischen eigentlich. Und das dann mit 21 gleich so abzuliefern, ist schon eindrucksvoll. Ja, und Platz 3, Jelle Gehns, der sehr, sehr stark gelaufen ist. Schnellste Laufzeit des Tages mit 30,46, eben nach einem harten Radfahren und auch auf einer wirklich nicht einfachen Strecke. Vor Richard Murray, der beim Laufen auch nochmal aufgeholt hat, und Ben Spiszczak. Ja, war vom Rennverlauf, für die es nicht gesehen haben, ein bisschen tragisch am Ende, weil es eine Spitzengruppe gab, die sich beim Schwimmen abgesetzt hat, in der auch Jonas Breinlinger bei den Männern waren und Jonas Schomburg. Beide, würde ich sagen, ziemlich gutes Rennen gemacht. Noch Jonas Breinlinger Achter geworden, Jonas Schomburg Elfter. Und dann gab es einen Sturz 2 Kilometer vor der Wechselzone. Und in denen war Jonas Schomburg so halb verwickelt. Der konnte noch ausweichen, aber nicht so ganz. Und die führenden drei sind dann weggefahren. Und Jonas Schomburg von der, ich glaube, es war eine Sechsergruppe, die ersten drei unbeschadet weitergefahren. Jonas Schomburg hat sich dann eben noch gefangen, musste irgendwie ausklicken. Ich weiß nicht, ob er auch kurz irgendwie umgefallen ist oder nicht. Ist dann aber allein hinterher gefahren und hat dann eben Sekunden verloren, war nicht mehr in der Gruppe, hatte aber eben noch Vorsprung zum großen Verfolgerfeld, die teilweise dann über eine Minute zurück waren auf die Führenden. Und das waren eben dann auch wichtige Sekunden, die ihm im Nachhinein sicherlich ein paar Platzierungen gekostet haben. Und dann aus dieser Gruppe raus waren es dann eben Louis und Villaza, die durchgekommen sind, eben auch noch mit soliden Laufzeiten, und die anderen hinten, also die Platz 3 bis 5, die ich gerade genannt habe, sind auch alle rangelaufen aus der Verfolgergruppe, eben mit sehr starken Laufsplits. Und also von der Renndynamik her war das schön anzuschauen, weil das eben von Anfang an die Frage war, wie schnell kommt da die Verfolgergruppe ran, wie ist so die Dynamik und wer hat am Ende noch wie viel beim Laufen übrig. Also es war auch da sehr unterhaltsam, und klar, dass der Sieger jetzt der Weltmeister ist, bestätigt eigentlich nur, was ich auch schon gerade gesagt habe, dass diese ganze Diskussion um wie viel ist jetzt die WM wert und kann man das gewichten, also... Mhm. Mehr zeigen, dass du in Form bist, kannst du nicht. Letztes Jahr die Serie gewinnen, vorher schon Grand Finals, jetzt Weltmeister über die kurze Strecke gegen so ein starkes Feld auf der doppelten Distanz. Also es ist schon alles sehr dominant gerade.
Ja, also die Eulenphobie wächst.
Ja, genau.
Mit diesem riesen Eulentattoo auf dem Rücken hat er sie wieder alle verjagt. Die
konnten sich viele dann auch nur von hinten angucken. Ja.
Genau.
Mal wieder. Genau, deutsche Platzierung noch. Yannick Schaufler auf Platz 18. Der sich beim Radfahren in der Verfolgergruppe auch oft vorn gezeigt hat, der auch wirklich wenig wiegt und dann bei den Anstiegen auch vorn dann zu sehen war. Beim Laufen am Ende war er nicht ganz mit seiner Leistung rückblickend zufrieden. Der trainiert ja unter Philipp Seib, den hat man im Livestream dann auch an der Strecke oft von links nach rechts laufen sehen und offensichtlich mit einer Stoppuhr dann Splits zugerufen an der einen oder anderen Stelle. Konnte man das auch verfolgen, also sicherlich auch jemand so für die Zukunft mit ein bisschen mehr Erfahrungen, und das wird sowieso spannend, auch bis Paris letztendlich, aber auch so in den Zwischenschritten die nächsten 1, 2, 3 Jahre, was da noch an Entwicklung möglich ist, weil wenn so ein Rennen immer anders läuft und man bei der Spitzengruppe dabei bleibt und Leute, die sonst auch laufstark sind, also auch ein Tim Hellweg, aber eben auch ein Yannick Schaufler, die da auch niedrige 14er Zeiten jetzt schon auf 5000 laufen können, definitiv das Potenzial, noch mal weiter vorn zu landen. Mhm, mh. Kurz dahinter Valentin Werns auf Platz 21. Muss jetzt gucken, dass ich nicht noch irgendwen vergesse. Bin mir gerade nicht sicher. Ansonsten noch eine Auffälligkeit oder ein ärgerlicher Umstand im Männerrennen. Einmal hat ein Sturz dafür gesorgt, dass einige Favoriten oder Mitfavoriten aussteigen mussten. Ich glaube, 2 von den Amerikanern, die sonst auch so für Top 5, mindestens Top 10 sicherlich dabei gewesen wären. Auch Morgan Pearson, der 8. in Hamburg geworden ist, dann mit dem Sturz ausgestiegen. Und die Norweger, die sich die sich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen haben.
Alles?
Ja, zumindest Christian und Gustav.
Ja, ich habe es auf Gustav Iden gesehen, ja.
Ja, genau. Gustav Iden dann vernünftigerweise gar nicht gestartet. Christian Blumfeld, es versucht, wie man ihn kennt halt als Kämpfer, aber von Anfang an echt ein Schatten seiner selbst gewesen. Also wirklich in der dritten Radgruppe dann ganz hinten quälend im Wiegetritt als letzter den Berg hoch. Also der, das ist wirklich sehr löblich. Also er ist ja auch nun mal eine Kämpfernatur, aber ist dann auch auf der letzten Radrunde ausgestiegen, weil das hätte weder sportlich noch gesundheitlich irgendeinen Sinn gehabt. Und Kaspar Stornes, dem ging es offensichtlich besser, aber der hatte dann durch die Verpflegung irgendwie beim Laufen Magenprobleme bekommen und ist auch ausgestiegen. Vielleicht dann auch Spätfolgen von Lebensmittelvergiftung oder verdorbenem Essen. Also die haben da wirklich...
Der hat ja echt einen schlechten Lauf gerade. In Hamburg Neo nicht aufbekommen.
Ja.
Stand er da ganz alleine neben seinem Rad, wurde nachher disqualifiziert, weil ihm
sein Coach
in Neo aufmachen musste. Und ach ja, ne?
Naja. Ja, das war wirklich sehr ärgerlich. Ja, also das war, die haben, wie war das? Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh?
Ja, ja, ja.
Also das, sehr ärgerlich auf jeden Fall, wenn so ein Rennen überhaupt stattfindet in diesem Jahr und das dann aufgrund von solchen Sachen letztendlich scheitert, dass man überhaupt entweder teilnehmen kann oder fair in der Konkurrenz zu finden ist. Ja, aber insgesamt, war sehr unterhaltsames Rennen.
Ja.
Genau, bei den Frauen war ja, ich glaube, aus deutscher Sicht so mit am interessantesten, wie sich Laura Lindemann schlägt, einmal über die doppelte Distanz und dann eben auch auf dem Kurs, wo es ja mitentscheidend dann ist, wie man auch bei den Männern gesehen hat, wo man dann letztendlich beim Schwimmen rauskommt, weil das dann zuzufahren erfahrungsgemäß sehr schwierig ist, bei den Frauen vielleicht sogar noch schwieriger, weil die Vergangenheit eben zu oft gezeigt hat, dass dann eben jemand wie Flora Duffy von dabei ist, Katie Zafiris, die eben auch Radfahren können und man eben nicht dann wie teilweise bei den Männern vielleicht in der Verfolgergruppe jemanden hat, der stark Rad fährt, der auch nochmal eine Gruppe ranfahren kann. Mhm. So ist es letztendlich auch gekommen und erfreulicherweise war Laura Lindemann weit vorne dabei von Beginn an. Und letztendlich war es so, dass Jessica Learmonth ein bisschen vor allen anderen aus dem Wasser gekommen ist, die Gruppen dann irgendwann beziehungsweise vorgefahren ist dann auch und die Gruppe dahinter, in der eben auch Laura Lindemann war, die war, wo dann auch die aktuelle Weltmeisterin Georgia Taylor Brown und Flora Duffy, Katie Zafiris auch drin waren und dann eben zur zweiten Wechselzone gemeinsam gekommen sind, ohne dass die Spitzen oder dass die Verfolgergruppe, die große Gruppe sie eingeholt hat und letztendlich dann beim Laufen ganz unterschiedliche Ergebnisse und auch große Differenzen teilweise. Also da werden so ein bisschen die Erinnerungen wach, die 2016 und 2017, glaube ich, war es, nachdem 17 und 18, nachdem dann Gwen Jurgensen gewechselt ist von der Kurzstrecke und eben dieser erste Platz auf den Treppchen mal wieder frei geworden ist, nach den 12 WTS-Rennen, die sie hintereinander gewonnen hat, also wo einfach niemand sonst eine Chance hatte. Mhm. Und den Platz hatte dann ja eben auch Flora Duffy sehr dominant gefüllt. Und das war da jetzt am Wochenende auch schon wieder, hat sich angedeutet. Also wenn man vorne immer standesgemäß so weit aus dem Wasser kommt, so stark Rad fährt und dann eben in dem Fall auch so stark läuft, 35-34, dann war sie eben fast 2 Minuten schneller als die Zweitplatzierte oder nicht ganz, 1:40 oder 1:42, als Georgia Taylor Brown, die 37-12 gelaufen ist, dann ist das schon eben sehr deutlich und dementsprechend groß war auch der Abstand im Ziel. Also gut 1,5 Minuten zwischen Flora Duffy und Georgia Taylor Brown. Auf Platz 3 Maya Kingma. Für viele vielleicht ein bisschen überraschend, Niederländerin, die ist aber in Hamburg auch, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, die ist Sechste geworden, die war auch in dieser Spitzengruppe bei den Frauen vorn dabei, also auch so ein bisschen im Vorfeld vielleicht schon gesehen, dass die in Form ist. Jessica Learmonth dann auf Platz 4 und kurz dahinter, was heißt kurz, zeitlich lagen da schon noch irgendwie 42 Sekunden zwischen, aber hinter der Brasilianerin, die so ein bisschen die Überraschung des Tages war, die Jennifer Arnold, kannte ich vorher mit dem Namen auch nicht, hätte ich auch nicht in die Top 5 logischerweise deshalb getippt, die hat sich auch dementsprechend gefreut, also da hat man die Überraschung gesehen. Dahinter auf Platz 6 Laura Lindemann, mit einer Laufzeit von 38,51, also doch schon deutlich langsamer als ganz vorn und gleiches Spiel wie in Hamburg auf Platz 10 aus deutscher Sicht, Lisa Tertsch mit der schnellsten Laufzeit des Tages und das auch relativ deutlich, 34,38. Also fast eine Minute schneller als die Siegerin, als Flora Duffy. Und ja, das ist wirklich eine Ansage. Mhm. Also das ist wirklich für die Zukunft, wenn Lisa Tertsch das da und vor allem muss man vom Rennverlauf auch sehen, da fehlt auch nicht so viel. Also wenn man jetzt die Schwimmzeiten vergleicht und Jessica Learmonth außen vor nimmt, die als erste aus dem Wasser gekommen ist und dann die Spitzengruppe nimmt, dann waren das bei Flora Duffy und Laura Lindemann so um die 18:30 und Lisa Tertsch 19:45. Also 45 Sekunden sind jetzt nicht so wenig, aber in Anbetracht dessen, dass sie 21 ist und auch gesagt hat, so viel hat sie jetzt in das Schwimmtraining auch nicht investiert, dass sie jetzt ratlos wäre, wie das noch weitergehen soll. Hm. Wenn sie da den Anschluss hat, dann gewinnt sie so ein Rennen halt mal. Also das ist alles andere als ausgeschlossen und das hat sie da jetzt auch wieder bewiesen.
Ja.
Das wird vielleicht schon Richtung Tokio nächstes Jahr, wenn sie denn den Platz kriegen sollte. Das ist ja auch nicht alles andere als klar. Könnte sowas je nach Rennverlauf halt mal spannend sein. Wenn es eine Laufentscheidung ist, dann scheint es kaum jemanden zu geben, der da auf dem Niveau mitgehen kann. Also sie ist jetzt auch nicht die Überradfahrerin und dass ihr das trotzdem auf dem Kurs bei 800 Höhenmeter auf 40 Kilometer gelingt, noch so schnell zu laufen, das ist auch nochmal was anderes. Also sie scheint auch jemand zu sein, die davon profitiert, dass alle anderen offensichtlich bei sowas müder sind. Als sie und sie dann noch mal davon irgendwie extra Zeit abknapsen kann. Mhm. Ja, und die weiteren deutschen Ergebnisse noch. Platz 22, Marlene Gomez-Islinger, die ja auch in Hamburg am Start war. 5 Plätze dahinter auf Platz 27, Caroline Pohle, gefolgt von Annika Koch auf Platz 28. Das waren die Frauenergebnisse.
Ja, und auch da, glaube ich, hat man die Freude wieder gesehen, dass die Leute wieder starten dürfen. Ja. Das betrifft den Age-Grupper und den Profi genauso. Kleine Anekdote, wir haben da grundsätzlich eine Linie auch, was Age-Gruppe und Profis betrifft. Wir bekommen komischerweise in letzter Zeit wieder vermehrt, also ich glaube, die Leute hoffen so ein bisschen auf die Saison, wir bekommen ganz viele Anfragen, war jetzt mehrfach, ich möchte mir in meinem Paincave im Keller ein riesengroßes Zielfoto vom Ironman Hawaii hängen, ja, wo wir immer sagen müssen, na sorry, wir würden gerne jedem helfen, wir können das aber nicht. Und wir hatten eine Fotoanfrage, wo unsere Assistentin Claudia dann auch entsprechend geantwortet hat. Da hatte jemand auch nach einem Zielfoto gefragt. Und Claudia hat das so begründet, warum wir immer diese Fotowünsche ablehnen müssen. Und ich sehe das nachher und habe dann gesagt, Claudia, das war die Weltmeisterin, die ja gefragt hat. Also Georgia Taylor Brown hat hier angefragt, ob sie ein Foto von uns aus der Galerie für ihren Privaten gebrauchen. Und, ja.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Nee, sehr ausführlich begründet und so. Und ich dachte,
nein.
Ja, immer ein schwieriges Thema. Für die das weiter interessiert, warum wir das nicht machen, schaut mal nach unter trimark.de/fotos. Da steht drin, warum wir euch so gerne eure allen Fotowünsche erfüllen würden, aber es einfach nicht können, nicht wollen oder oftmals auch nicht dürfen. Ja, die großen Veranstalter haben ihre eigenen Fotodienste, haben da ihre Verträge und so und wir wollen alle gleich behandeln und da ist dann der letzte Finisher des Hamburg Wassertriathlons, der kriegt von uns die gleiche Antwort wie die Weltmeisterin.
Aber das ist so witzig, also weil bei Claudia muss man ja sagen, die ist ja auch nicht dann wahrscheinlich über den Namen gefallen.
Nein.
Also Claudia ist jetzt, muss man dazu sagen, keine, die jetzt den Triathlon so verfolgt wie wir irgendwie in der Redaktion. Und wo wir natürlich dann wahrscheinlich gesagt hätten, ich weiß nicht, wann die Anfrage kam, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sowas war, irgendwie nach dem Rennen haben wir relativ schnell irgendwas gepostet wahrscheinlich. Und so nach dem Motto, an dem Abend, selbst als Athlet nochmal. Glaube
ich, gestern oder so, hatte ich es gesehen.
Echt?
Ja.
Die Antwort oder die Anfrage? Die Anfrage wäre ja schon sehr komisch, weil irgendwann später kommen ja auch die ITU-Fotos. Ich kann mir nur erklären, dass wir das gepostet haben und sie verlinkt haben und sie dann irgendwie abends ihren Post machen wollte und dann eben die Verlinkung gesehen hat und dann uns gefragt hat und dann eben jetzt viel, viel später eine Antwort bekommen hat, nee, kriegst du leider nicht. Ja, Georgia, das tut jetzt aber, das tut uns wirklich leid, aber da musst du Tommy fragen.
Ja.
Ne? Ja, ich glaube, also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Weil die haben ja dann noch ihre ganzen Fotos. Ja. So viel dazu.
Ne, ich finde es auch gerade nicht wieder, wann es war. Josh Amberger hat uns auch geschrieben. Irgendwo hier drin wird sie auftauchen. Ne?
Da ist sie.
Da ist sie. Also die Anfrage war 2 Zeilen lang vom 5. September und tatsächlich gab es erst gestern die Antwort. Das hat ein paar Tage gelegen.
Stark. Ja, hier, 22.43 Uhr. Das war am Renntag.
Das war am Renntag, genau.
Ja, die wollte noch einen Post absetzen, hat gesehen, dass wir schon ein Foto gepostet haben, ja, und wollte das möglichst früh dann haben. Ja, ja, okay, witzig. Das, ja, so ist es manchmal. Ja, Morgen danach kam dann wahrscheinlich was, weil die ITU über Nacht irgendwie die Bilder noch bearbeitet hat. Also Tommy Zafiris und die immer mitreisen und, genau, die Fotos machen.
Die werden eigene Vereinbarungen haben. Wie gesagt, wir haben da unsere Standards und tut uns in
das
jedem
auch, Einzelfall. Das ist auch mal leid, authentisch, wenn wir sogar der Weltmeisterin kein Bild liefern.
Genau. Ja, ein großes Rennen haben wir noch. Wir haben gesagt, wir steigern uns von den Distanzen her. Wir waren auf der Supersprint-Distanz in Saarbrücken, auf der Olympischen in Tschechien und gehen noch ein bisschen weiter, was sowohl die Distanz betrifft als auch die Location. Wir gehen nach Down Under zum Ironman 70.3 Sunshine Coast.
Ja, genau. Wir hatten im Vorfeld schon als inoffizielle australische Meisterschaft über die Mitteldistanz drüber gesprochen.
Hat ein Australier gewonnen?
Ja, ganz überraschend. Und tatsächlich bei den Frauen nicht. Also die einzige Möglichkeit, die es noch gegeben hätte bei den Favoritinnen, dass nicht eine Australierin gewinnt, ist dann tatsächlich eingetreten. Und es hat Amelia Watkinson gewonnen. Das, gut, war jetzt nicht so überraschend. Die war schon eine der Mitfavoriten, aber eben dann vor Sarah Crowley und Ashley Gentle, die man vielleicht doch noch ein bisschen stärker eingeschätzt hätte. Endzeit der Siegerin 4 Stunden 10, 13.
Aus welchem Land kommt die?
Neuseeland.
Neuseeland. Also, deswegen, bleibt in Down Under.
Genau.
Das ist so, als wenn wir uns einen Bayer gewinnen würden.
Ja, ein Österreicher. Richtig. Oder einer aus Mallorca. Gehört quasi dazu. Nee, das war auf jeden Fall ein relativ stark besetztes Feld dafür, dass so international wirklich gar nichts los war sonst. Und bei den Männern war ja, glaube ich, tatsächlich kein anderer oder kein Athlet aus einem anderen Land als Australien am Start. Dementsprechend ging der Sieg auch an Aaron Royal, der seine zweite Mitteldistanz überhaupt gemacht hat da, den man ja sonst wirklich von, ich weiß nicht, wie viele Jahre der schon dabei ist, den dürftest du ja auch schon ewig kennen. Hat der auch 2 oder 3 Olympische Spiele gemacht? 2 wahrscheinlich. So alt ist er noch nicht. Aber 31, also in Rio ist er auch in den Top 10 gelandet. Ich weiß nicht, ob er 2012 auch schon für Australien am Start war. Ich glaube, der ist erst 31, dann wäre er doch schon sehr jung gewesen. Nicht ausgeschlossen, aber jahrelang ja auch schon dabei. WTS, glaube ich, auch schon in der Gesamtwertung auf dem Podium gelandet. Also auch jemand, wo man mit rechnen kann, wenn der Mitteldistanz macht, dann wird er nicht ganz so langsam sein. Und eben da gewonnen in 3 Stunden 45, 14. Nicht mal eine Minute vor, auf Deutsch würde man sagen, Max Neumann. Aber weil er Australier ist, wird er vermutlich, weiß ich, Max Newman. Neumann wird er bestimmt nicht heißen. Aber seine Vorfahren kommen ja vielleicht, weiß ich gar nicht. Vielleicht kommen die aus Deutschland. Der ist Zweiter geworden. Letztes Jahr aufgefallen dadurch, dass er, ich glaube, 2 größere 70-3-Rennen gewonnen hat. Seitdem beim Team BMC auch unter Vertrag ist. Und der ist dann 4,5 Minuten vor Josh Emberger gelandet, von dem ich auch ein paar Leistungsdaten gesehen habe für alle, die es interessiert. Also seine Aufzeichnungen waren dann für knapp 90 Kilometer, 2 Stunden, 5 Minuten, 48 Sekunden, macht einen 42,7er Schnitt bei 283 Watt Durchschnittsleistung, 287 Watt Normalized Power. Das sind, ich habe mal nach seinem Gewicht gegoogelt, was man da so findet, sind 65 Kilo. Das wären dann in Bezug auf die Average Power 4,35 Watt pro Kilogramm. Ja, bei einer 86er Trittfrequenz. So fürs Radfahren als Einordnung, und seine Aufzeichnung beim Laufen waren dann 340er Schnitt. War dann ein bisschen weniger als die 21,1 Kilometer. Allerdings war auch die gestoppte Zeit von ihm ein bisschen unter der Endzeit. Also dürfte an der Durchschnittsgeschwindigkeit nicht viel geändert haben. Ja, für den geht's auch wieder los. Und für die ganzen Australier, je nachdem, wer was vorhat, Aaron Roy wahrscheinlich nicht, aber für dieses Jahr steht auch noch Cairns, glaube ich, aus. Also die könnten auch noch eine Langdistanz machen. Mhm. Und ja, das wäre dann ja auch theoretisch sogar die Hawaii-Quali. Und die, stimmt, und die, ja, müssten, einige von denen, wer denn letztendlich will, weiß ich ja nicht. Also sowohl, also die ersten beiden von den Männern dürften eigentlich kein großes Interesse dran haben. Josh Emberger schon, Ashley Gentle vermutlich auch nicht, die wird nächstes Jahr Olympia machen wollen. Aber für alle anderen Australier, also oder auch Neuseeländer, Braden Curry hat da ja vorletztes Jahr gewonnen gegen Javier Gomez, letztes Jahr, glaube ich, Zweiter geworden. Da könnten dann auch schon große Namen noch am Start sein.
Ja, das Rennen ist schon nächste Woche. Es ist auch die Asien-Pazifik-Meisterschaft. Das heißt, es gibt entsprechend mehr Slots.
Ja, 27. genau,
27.9. Ne, mehr Slots für den Ironman Hawaii am, ich weiß nicht, genau Renndatum.
Ja.
Anfang Oktober 21.
Ich habe nur gesehen, dass es noch keine Startliste gibt, aber dass einige offensichtlich vorhaben, da zu starten. Ja, das bleibt auch noch spannend. Aber so viel dazu. Also auch da gibt es wieder Triathlon.
Ja, wir haben darüber berichtet online. In Europa ist es jetzt tatsächlich nicht mehr viel, was stattfindet. Nachdem letzte Woche ein paar Rennen abgesagt wurden, unter anderem der Ironman 73 Westfriesland, den viele Deutsche noch hätten machen wollen. Ja, ich gucke gerade in traurige Augen.
Ne? Ja, für die Erklärung, ich habe an dem Tag damit geliebäugelt, da vielleicht noch zu starten, wenn es möglich ist. Und 3 Stunden später wurde es abgesagt.
Ja.
Und ich war richtig heiß. Also ich war wirklich, ich bin in das erste Schwimmtraining seit Wochen gegangen. So richtig mit der Motivation, weil ich wusste, vielleicht muss die Form ja noch für irgendwas Zählbares gut sein. Mhm. Und dann bin ich aus dem Wasser gestiegen und habe dann in der Umkleide irgendwann aufs Handy geguckt und die erste Nachricht ganz oben war, Westfriesland abgesagt. Und dachte ich so, das kann doch jetzt nicht, das kann 2020 halt.
Ja,
richtig.
Ja.
Unser Zitat halt, Triathlon-Kack, ja.
Ja, also es stehen aktuell noch 4 Rennen von Ironman auf dem Kalender. Das erste ist in meinen Augen mindestens höchst fraglich, der 73 Aix-en-Provence, der nächste Woche stattfinden soll. Es läuft ja gerade noch die Tour de France, auch phasenweise ohne Zuschauer im Ziel und so. Und ob dieser 73 da stattfinden kann in der Provence.
Ich kenne auf jeden Fall Profis, die sich seit längerem schon auf den Wettkampf vorbereiten.
Ja, werden wir sehen. Dann ist ein bisschen Pause, ein Wochenende. Es geht weiter in Luxemburg. 11. Oktober, Ironman 73, trotz Klimawandel und so kann das eine kühle Geschichte werden. Also das gab es, glaube ich, bisher noch nicht, dass im Oktober noch Rennen überhaupt über welche Distanz auch immer im Triathlon in Deutschland und Umgebung stattgefunden haben. 11. Oktober, man hat da schon gewisse Vorkehrungen getroffen. Das Schwimmen findet nicht mehr in der Mosel statt, wie geplant, sondern in einem kleineren See. In Remisch ist der Ort, wo das Ganze stattfinden soll. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. 11. Oktober wäre das in Luxemburg. Dann gibt es noch das Rennen in der Türkei am 1. November. Das hat, glaube ich, jedes Jahr so spät stattgefunden. Ich glaube, ein bisschen eher war es immer.
Ja, im Oktober. Ja.
Und dann die Doppelveranstaltung. Und das wäre dann der zweite komplette Ironman in diesem Jahr in Portugal am 7. und 8. November. Ich glaube, am ersten Tag der Ironman und am zweiten der 73.
Ist halt echt so ein bisschen die Frage, weil also selbst wenn die stattfinden, mit oder ohne Profi-Starterfeld, die mit Profi-Starterfeld vielleicht noch stattfinden, wenn jetzt die Profis sagen, das ist alles zu blöd und jetzt irgendwann im September wird dann auch mal Saisonpause gemacht, dann Slots wird es trotzdem geben.
Ja,
also
ja.
Vielleicht ist das auch nochmal eine Chance, da antizyklisch zu arbeiten und dass so für die zweite Reihe die Möglichkeit ist, sich für die 73-WM zu qualifizieren. Weil das wären ja doch noch einige Plätze, die dann da zusammenkommen, wenn das alles stattfinden sollte.
Ja.
Aber mal abwarten. Das muss man, glaube ich, erstmal schauen.
Ja, ansonsten war am Wochenende bei weniger bekannten Rennen ein bisschen deutsche Prominenz am Start, und zwar die Relatz und Anne Haug.
Ja, genau. Bleiben wir bei der Mitteldistanz. Anne Haug gestartet beim Triathlon de la Côte des Beautés. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht.
Das Wichtigste ist, dass Triathlon
genau, nicht Triathlon, sondern Triathlon.
Ja.
Triathlon. Mitteldistanz.
Ja.
Ja.
Sie hat gewonnen.
Im Südwesten Frankreichs. Sie hat, ich glaube, ja, das kann man das noch Gewinn nennen, wenn man bei einer Mitteldistanz mit fast einer halben Stunde Vorsprung ins Ziel kommt. Ich weiß gar nicht, bei den Männerzeiten, also sie hat gewonnen in 4 Stunden 17. Und der Männersieger war 17, nicht ganz 17 Minuten schneller. Und sie wäre auch nicht mal 10 Minuten hinter dem Drittplatzierten bei den Männern gewesen.
Mhm.
Also gut, also sie hat das Ding total dominiert. Und
One-Woman-Show.
Also, ja, total. Mhm. Das vor Justine Mathieu kannte ich jetzt vorher auch nicht. Die hat 4 Stunden 45 gebraucht, eben dann 4:17 von Anne Haug zu 4:45. Platz 3 dahinter auch nochmal 12 Minuten, 4 Stunden 57 an Julie Le Colité, kenne ich auch nicht. Ja, also auch was die Strecke war, glaube ich, auch nicht so schnell und so einfach. Anna Haug 2:28, deutlich schnellsten Radsplit gefahren, schnellste Laufzeit danach, eine Stunde 20:40 für den Halbmarathon. Ich habe zwischendurch mal reingeseppt, da gab es bei Facebook ein paar Live-Bilder, sah gewohnt gut aus, zügig und dynamisch bei ihr beim Laufen. Ich habe sie dann auf der Laufstrecke erwischt, dann beim Reinschalten. Ja, das war, glaube ich, sie ist ja wirklich eine, die auch von Anfang an gesagt hat, das hat ihr richtig wehgetan, dass halt gar nicht stattfindet. Und ja, ich glaube, umso zufriedener war sie, dass sie da jetzt wieder ins echte Renngeschehen, sage ich genau, mal, eingreifen konnte.
Wenn man diese Zielfotos sieht, das ist ja jetzt, ich meine, bei so einem klaren Ergebnis jetzt nicht unbedingt ein Jubel, ein Lächeln darüber, dass sie diesen harten Zweikampf gegen irgendwen gewonnen hat, ja, sondern man sieht ihr an, sie hat eine tierische Freude, bei einem Triathlon durchs Ziel zu laufen.
Ja, sie hat es einfach genossen, dass sie das überhaupt machen darf. Und auch mit der ganzen Anreise, weil das war jetzt halt auch kein Rennen um die Ecke. Vielleicht hat sie sich da auch irgendwie Gedanken gemacht. Und das ist, wie gesagt, auch eben keine große Veranstaltung. Und ich glaube, das war ihr in dem Moment aber auch total egal. Ja. Also, ja. Aber das dürfte ihr ja auch echt Aufwind gegeben haben. Das so für die Motivation, ich weiß ja nicht, wie lange im Vorfeld sie wusste oder sich entschieden hat, da teilzunehmen. Vielleicht war es auch eine relativ spontane Sache. Ist es ja für alle gerade irgendwie einfacher, irgendwie im Training noch was aufrechtzuerhalten, wenn du einen Wettkampf machen kannst. Ja. Also wenn wir jetzt gerade von Profiathleten sprechen. Mhm. Bei den Männern gab es eine kleine Überraschung, weil es war Rudi van Berg am Start, der ja zuvor auch den 70.3 gewonnen hat in Frankreich. Und der hatte irgendwelche Probleme. Ich habe bis heute nicht über einen Post oder sonst irgendwie rausfinden können, was passiert ist. Nur gesehen bei Strava irgendwie, dass seine Laufaktivität dann irgendwann ins Gehen übergegangen ist. Vermutlich nicht aus... Also kann keine ernsthafte Verletzung gewesen sein, weil sonst wäre er nicht 21 Kilometer, hätte er sich nicht noch im Sechserschnitt oder so hinter sich gebracht. Mhm. Aber der hätte das Ding vermutlich sonst mit relativ großem Abstand gewonnen. Habe ich mich dann auch zwischendurch gewundert, als mal die Männerspitze gezeigt wurde oder ich so durchgesappt hatte und er da gar nicht zu sehen war. Also Überraschung gibt's immer wieder. Wodurch das auch letztendlich passiert ist. Gewonnen hat deshalb Clément Minon. Oder was heißt deshalb? Vielleicht hätte er Rudi van Berg auch geschlagen, aber den kenne ich mit Namen auch nicht. Also das wäre vermutlich sonst anders ausgegangen vor Kevin Rundstadler und Antoine Méchant. 4:00, wie gerade schon erwähnt, die Siegerzeit. 4:00:22, also 16 und ein bisschen vor Anna Haug. Ja, war da jetzt aus der sportlichen Perspektive nicht ganz so weit oben anzusiedeln wahrscheinlich. Ja. Eher so die zweite Reihe. Mhm. Ja, und du hast gerade schon gesagt, die beiden Relats waren am Start.
Ja.
Wir haben überlegt, wann zuletzt die beiden Relats an einem Wochenende zusammen bei irgendwelchen Veranstaltungen ins Ziel gekommen sind. Gestartet sind sie in Hamburg letztes Jahr?
Ja, auch schon auf Hawaii und so.
Ja, aber wann das letzte Mal war, dass so viele Rennen stattgefunden haben, dass beide zeitgleich an einem großen Sommerwochenende irgendwo am Start waren und dann ein Rennen gemacht haben, weil das ist schon, da sind die Ergebnisse schon ganz schön lang her.
Ja, glaube ich.
Also ich musste da irgendwie länger überlegen. Konnte auch nicht zu Ende überlegen, weil ich habe keine Antwort gefunden. Und ja, einen ganz unterschiedlichen Einsatz, weil das mehr oder weniger nur ein bisschen Spaß an der Freude war. Ich habe, glaube ich, irgendwann hier schon mal die Geschichte vom Müritz-Triathlon hier im Podcast. Diese Legende von dem Rennen mit Streckenrekord von Andreas Rehlert, wo er am Morgen irgendwie noch beim Veranstalter angerufen hat, also Mecklenburgische Seenplatte, waren an der Müritz-Triathlon, sehr zu empfehlen, kleine, sehr schöne Veranstaltung, hat Andi Rehlert dann angerufen und gesagt, ja, ich würde gern starten. Ja, okay, dann ist er mit dem Rad hingefahren, irgendwie 2,5 Stunden, hat dann die Mitteldistanz gemacht, Streckenrekord in 3:34 aufgestellt und ist dann zurückgefahren. Also und ähnlich hat er es auch jetzt gemacht, er hat in Güstrow teilgenommen, an einem Triathlon, nicht ganz so weit von Rostock entfernt, 60 Kilometer oder so. Ich bin da auch mal bei einem Ligarennen gestartet, das ist sonst halt größer und mit olympischer Distanz. Dieses Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe, aufgrund der Auflagen, nicht weil das irgendwie kleiner gemacht wurde generell, nur eine, hieß dann auch nur Fun-Triathlon, das ist dann da die Sprintdistanz. Also deutlich kürzer und das hat Andreas Rehlert dann genutzt als Trainingseinheit. Am Wochenende ist dann 2 Stunden hingefahren. Ich glaube sogar zusammen mit Markus Liebelt, der ja auch aus Rostock kommt und auch dran teilgenommen hat. Dann haben beide da die Sprintdistanz gemacht. Andi Rehlert hat gewonnen vor Markus Liebelt und dann sind sie wieder zurückgefahren. Also mal einen guten Block eingeschoben und ja, sehr erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, erfreulich in erster Linie zu sehen, dass das so gut funktioniert. Laufzeit von Andreas Rehlert 15:45 für die abschließenden 5 Kilometer. Ich habe mal so ein bisschen bei Strava rumgeguckt. Es war so knapp 200 Meter zu wenig in der Mitte. Also Ticken langsamer dann noch.
Ja, aber er kann es immer noch.
Ja, genau. Das ist die Hauptaussage und nur das ist wichtig und scheint auch halbwegs vor allem erstmal gesund und auch in Form zu sein.
Ja.
Weil das ist natürlich schon gerade im Langdistanztraining und auch mit der Vorgeschichte, dass er dieses Jahr OP hatte und lange Pause und so, das ist schon echt ordentlich.
Ja.
Er hat letztes Wochenende sich als Experte in Hamburg hier gut inspirieren lassen.
Ja, ja.
Wolltest dann
ja.
gleich über die Sprintdistanz auch nochmal selber wissen, eine Woche später.
Vielleicht finden wir das noch raus, wann die beiden Brüder zuletzt an einem Wochenende gemeinsam oder zumindest im gleichen Rennen ins Ziel gelaufen sind. Ich habe gerade überlegt, mein letztes Rennen, wo ich gemeinsam mit Michael Rehlert ins Ziel gelaufen bin, ist traumatisch mir in Erinnerung geblieben. Das war nämlich ein Duathlon irgendwo vor den Toren Hamburgs hier mit 10,40,5 Kilometern.
Hemning.
Ja, genau. Ist ein paar Jahre her. Das war mitten in meiner völlig untrainierten Zeit und er hat mich auf dem 3-Runden-Laufkurs, ich hoffe, es waren 3 Runden, nicht nur 2 Runden, auf dem ersten 3-Runden-Laufkurs hat er mich überrundet.
Ich überlege gerade. Ich bin auch einmal in Hemning gestartet. Ich glaube, das sind 2 Runden, 2 Laufrunden.
Ach du Scheiße. Das war eh ein traumatisches Erlebnis. Ich war wirklich, das war in meiner völlig unsportlichen Phase und ich sag mal so, mit einer, das werden viele da draußen nachvollziehen können, mit einer 55er Laufzeit auf 10 Kilometern bist du ja bei jedem Volkslauf immer noch komplett im Mittelfeld. Beim Duathlon bist du da aber ganz weit hinten. Und das Problem ist, ich habe da auch vom Rad auch nichts gut machen können.
Ja.
Ich glaube, das war damals, Michael Rehlert hat gewonnen vor Nisin Knecht, der damals Chefredakteur bei uns war.
Ja, ich kann mich nur daran erinnern, das war eins meiner zu dem Zeitpunkt sportlichen Highlights, das ist jetzt glaube ich 3 Jahre her. Da war Michael Rehlert beim Citylauf in Lübeck, das war mein Heimrennen.
Ja.
Und ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich bin vor ihm gelandet. Und das war eine coole Sache damals. Das hat mich, war für ihn, er war für seine Verhältnisse unfit. Er hat das ganz spontan mitgemacht und für ihn war das sehr unbedeutend und Banane und egal. Und viele haben sich aber gefreut, ihn zu sehen und er wurde groß angekündigt und sollte noch Fotos machen und so weiter. Und für mich war das halt, als ich das wusste, war ich an der Startlinie so heiß und war so, das war natürlich ein ganz großes Ding dann für mich.
Ja.
Und das war cool, ja.
Ich glaube, du warst bei dem Duathlon damals nicht am Start, weil das ist so lange her, da hättest du laut Sportordnung noch gar nicht auf der Distanz starten dürfen.
Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein, ja.
Ja, aber wo wir gerade bei Laufzeiten sind.
Wir müssen noch einmal hier, wir haben ja noch nicht abgerundet, weil Michael Rehlert war ja auch noch am Start.
Ja, genau.
Wir waren ja erst mit Andi durch. Das war ich bin mir gar nicht sicher, ob das am gleichen Tag war oder schon am Samstag. Auf jeden Fall, Michael Rehlert ist in der zweiten Bundesliga gestartet. Weil zweite Bundesliga, wie erste Bundesliga auch, hatte das erste einzig richtige Rennen an dem Wochenende in Berlin. Und ist dann ausgetragen wurde das über auch ein verändertes Format, ich glaube 29 Kilometer auf dem Rad, die eigentlich mit Rennrad, aber ohne Windschattenfreigabe stattfinden sollten. Gefahren wurde trotzdem in Gruppen, so wie ich es von allen gehört habe, die da am Start waren. Aber dadurch, dass es eben so Wellenstarts oder in Abständen war, auch da das gleiche Problem mit der Renndynamik, die ich schon bei der ersten Bundesliga angesprochen hatte, ist es dann natürlich was ganz anderes, wenn man auf dem Rad gut zusammenarbeitet und vorher aus dem Wasser kommt und so. Michael Rehlert da in der Gesamtwertung 5. geworden, also auch als Langdistanzler sehr beachtlich. Das so aus dem Ärmel zu schütteln, weil auch da ist das Niveau ja mittlerweile sehr hoch, auch ganz, ganz weit vorn. Ich glaube, die 13. Laufzeit hatte er, wo so ein Ding ja meistens dann auch in der zweiten Bundesliga im Laufen entschieden wird. Also das ist auch mal als Zwischencheck und so als anderes Format im Rennen. Ein Rennrad benutzt hat er, glaube ich, auch schon ganz lange nicht mehr. Deswegen, ich glaube, mittlerweile ist da gerade jede Abwechslung willkommen und alles, was man jetzt im Spätherbst der Saison noch mitnehmen kann, wird da dankend angenommen. Genau, so viel dazu. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich wollte überleiten zu Laufzeiten, zu schnellen Laufzeiten, denn inzwischen Ex-Weltmeister, nein, war ja schon vorher. Weltmeister bleibt man, genau. Ist bei seinen Nationalmeisterschaften gelaufen, und zwar Mario Mola in Spanien über 5000 Meter.
Ja, der hat sich gegen den Start in Kalohi Wari entschieden und ist dann 5000 auf der Bahn mit der Elite gelaufen, beziehungsweise er gehört ja selbst zur Elite, aber ist ganz witzig zu sehen, was das dann letztendlich wert ist. Also in Spanien, das ist ja auch jetzt nicht nicht so schlecht besetzt, waren nicht irgendwie alle da. Und ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob das nur beschränkt war auf die Baleareninseln oder ob das ganz Spanien war. Ich habe im Vorfeld zwar die Ergebnisliste gesehen, war mir da aber nicht ganz sicher. Also so ganz große spanische Namen aus der Langdistanzszene, die haben da gefehlt. Kann aber auch einfach sein, dass die bei anderen Meetings am Start waren und denen das jetzt nicht so wichtig war. Da bin ich mir aber unsicher. Ist aber Neunter geworden mit einer Zeit von 14:01 und vor zwei Wochen ist er ja auch schon mal 5000 auf Zeit gelaufen bei einem anderen Wettkampf, da ist er 13:41 gelaufen. Also Meisterschaftsrennen eher immer so ein bisschen taktischer und auch gezeigt dann, dass er 20 Sekunden, ist ja echt viel auf 5000 Meter, schon schneller gelaufen ist und gewonnen wird die Meisterschaftswertung mit 13:47, also da wäre er auch 6 Sekunden sogar schneller gewesen, kann man natürlich nicht vergleichen, ist schon klar, aber ja, spannend zu sehen, dass er nach dem Rennen in Hamburg, was ja alles andere als gut lief für ihn, auch gesagt hat, irgendwie die Laufform ist an sich da und er macht das lieber, als irgendwie noch beim Weltcup zu starten. Also ist ja auch irgendwie ein Statement. Weiß jetzt nicht, hab noch nicht gesehen, ob er damit jetzt zufrieden war oder total unzufrieden, weil er eben nur teilgenommen hat, weil er vielleicht dachte, er hat Siegchancen oder Medaillenchancen. Auf jeden Fall im direkten Vergleich dann immer wieder spannend zu sehen. Und wenn man gerade dabei ist, Vincent Louis zum Beispiel hat jetzt gesagt, wurde gefragt, ob er das verfolgt, diese ganzen Laufbestzeiten von seinen Konkurrenten, von Alexi, von Jonathan Brownlee, von Richard Murray, die alle deutlich unter 14 gelaufen sind, von Mario Mola auch. Und dann hat er gesagt, er bekommt das mit, er benutzt am Tag nicht so viel Social Media, aber irgendwer schickt ihm das immer und sagt dann so, hier, schau mal. Und er ist dann immer beeindruckt, aber lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, weil letztendlich zählt es nur im Triathlon und du machst Triathlon und da sind die Voraussetzungen andere. Mhm. Und mittlerweile, so kannst du wahrscheinlich auch nur sprechen, wenn du Weltmeister bist und halt weißt, dass es so funktioniert. Die Gelassenheit hat bestimmt nicht jeder,
ja, ja.
Aber auch auf jeden Fall eine coole Aussage, dass man da irgendwie so sagt, ja, lass sie doch. Also auch wenn sie beim Laufen 15 Sekunden schneller sind, wenn sie beim Triathlon hinter mir sind, ist mir das egal.
Ja, ja.
Ja, trotzdem immer wieder eindrucksvoll zu sehen, ja.
Ja, es gab noch ein anderes Bahnergebnis und zwar ist auch Nicolas Spirik wieder ins Renngeschehen eingestiegen. Woche vorher hat sie einen kleinen Triathlon gewonnen. Ich habe gehört, für die Profis, die am Start waren, war das so ziemlich der erste Triathlon, wo auch Autos auf der Straße fahren durften. und Nicolas Spirik ist am Freitagabend die Schweizer Meisterschaften gelaufen, auf der Bahn 5000 Meter Fünfte geworden in 16:46. Fabian Schlumpf hat gewonnen in 16:30, also so ein normaler Abstand, sag ich mal, vom fünften Platz bei einer Nationalmeisterschaft zum ersten Platz, aber es sind jetzt auch keine Top-Zeiten. Da waren die deutschen Meisterschaften und auch was Laura Lindemann im Solo gelaufen ist, dann doch deutlich schneller.
Ja, das stimmt.
Ja, wir haben noch einen Nachtrag zum Renngeschehen der Woche zuvor und zwar haben hast du nochmal Wattzahlen von Magnus Dittleff vom Ironman 73 Gedinja rausgesucht?
Ja, und das ist wirklich kaum zu glauben.
Und die dänische Power, jetzt auch nochmal schwarz auf weiß und in Zahlen, eindrucksvoll.
Ja, also ich weiß auch ehrlich nicht, ob da kann eigentlich irgendwas mit dem Powermeter nicht stimmen. Ja,
also nochmal zum Vergleich, 73 Sunshine Coast, Josh Amberger, 283 Watt.
Mit 65 Kilo. Also Magnus Dittleff wiegt auch eine Ecke mehr, glaube ich. Aber ich habe noch extra nochmal nachgeguckt und die beste Durchschnittsleistung, die Lionel Sanders bei einem 73-Rennen geliefert hat, war tatsächlich 2016 von der 73-WM in Mululaba, wo er hinterhergefahren ist. Das waren 365 Watt. Und das hat auch nie wieder danach geschafft. Und jetzt hat Magnus Dittleff gesagt, Normalized Power, also Average Power war ein bisschen niedriger, aber Normalized Power 376 Watt. Das ist eigentlich, und er hat nämlich auch eine Fragerunde gemacht auf Social Media, da habe ich dann auch reingeguckt und hat jemand nach seiner FTP gefragt. Und er hat gesagt, FTP 435. Und damit kannst du World Tour fahren. Damit bist du Profi-Radfahrer. Und zwar nicht durchschnittlich, sondern damit bist du ein guter Profi-Radfahrer. Also,
um das mal einzuordnen, das ist eine Mitteldistanzleistung wie die viel zitierten 8000 Watt im Sprint.
Genau. Ja, also ich meine, ich habe gehört aus einigen Ecken, dass wohl in Polen auch das Problem war mit Führungsfahrzeug, dass das nicht ganz so weit weg war vom Führenden. Also wo man auch erklären kann, Boris Stein hat ja gesagt, er hatte die höchste Durchschnittsleistung beim 70-3 seiner Karriere und trotzdem ist Magnus Dittler 5 Minuten schneller gefahren.
Aber mit der Leistung im Führungsfahrzeug, da schiebst du das Führungsfahrzeug.
Ja, wahrscheinlich. Da hatte er die Hupe und musste mal Bescheid sagen, dass die Form mal Gas geben sollen.
Das Führungsfahrzeug macht vielleicht schneller, aber es beeinflusst ja nicht die Wattzahlen.
Eben.
Es würde sie vielleicht negativ beeinflussen, wenn es um
die Info hatte ich auch, bevor Magnus Dittler seine Daten dann auch gezeigt hat. Aber das, also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, also diese FTP, wenn wir das mal in Relation setzen, die Durchschnittsleistung im Verhältnis zur FTP, das wären 86%. Auch das ist sehr hochgegriffen. Ja, also wir wissen, so Langstrecke fährt man im Profibereich bei 75% der FTP, kann man wirklich 86% der FTP durchtreten über 2 Stunden,
das,
um dann noch einen schnellen Halbmarathon zu laufen.
Ja, das geht aber.
Meinst du?
Ja, das ist, also ich glaube, das Verhältnis wäre dann okay, aber ich bin echt, also das Eindrucksvolle finde ich halt, die Radeinheiten, die er auch schon mal veröffentlicht hat, die man einsehen konnte, also wo dann nicht nur irgendwie, er schreibt was dahin, ich kann das ja auch hinschreiben, ich kann ja jetzt auch einen Post absetzen und sagen, ich bin 3000 Meter in 7,31 gelaufen, wenn es keiner überprüfen kann, muss ich natürlich erstmal Beweise liefern. Mhm. Aber die Einheiten, wo dann auch wirklich ein Powerfile hinterlegt war, die man sich angucken konnte, die ist er dann im ERG-Modus zum Beispiel auf Swift gefahren und da waren dann auch so Einheiten dabei wie 6x10 Minuten über 400 Watt. Also das steuert dann der Neo aus und der Neo ist sehr genau und hat ein eigenes Powermeter und wenn du das voreinstellst und Swift die Einheit abspult und du nur im ERG-Modus fahren musst, dann wird das auch schon ziemlich genau stimmen. Also es wird dann nicht, da werden nicht 50 Watt oder so fehlen und das ist dann eben gemessen vom Neo gewesen und wenn du eben siehst, dass sein Powermeter, was selbst am Rad montiert ist, ähnlich hohe Werte anzeigt, dann würde ich sagen, wenn du 6x10 Minuten über 400 Watt fahren kannst im Training und dann die Mitteldistanzleistung, also ziehen wir mal 10, vielleicht auch 15 Watt ab, dann bist du halt ungefähr bei der Durchschnittsleistung, die Lionel Sanders auch hatte. Also es ist nichts, was komplett unmöglich wäre, aber das ist etwas für einen 21- oder 22-jährigen Dänen, der seit 5 Jahren Triathlon macht. Also der hat offensichtlich sehr viel Talent mitbekommen oder dann eben durch andere Sportarten vorher so eine Anatomie geschaffen, dass er dafür so gute Voraussetzungen hat, dass er das Training in der Zeit, also ich habe ja auch schon mal erzählt, letzte Woche glaube ich, in den letzten 2 Jahren ist er jeden Tag Rad gefahren. Also das kommt nicht von ungefähr, der hat auch schon viel investiert und wenn du die Einheiten siehst, das ist schon wirklich hart, aber ich weiß nicht, ob irgendwer von sich behaupten würde im Profi-Triathlon, dass er eine FTP von 435 hat. Das kann ich, also ich weiß von einigen Profis, dass die 20-Minuten-Tests über 400 Watt fahren. Aber FTP wäre streng genommen nochmal der abgezogene Wert. Das heißt, du müsstest jetzt bei ungefähr 450 Watt für 20 Minuten fahren. Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Also ich weiß nicht. Boris Stein hat leider nicht aufgelöst, wie viel Watt er getreten hat. Da hätte man nochmal den Vergleich. Da lagen ja 5 Minuten zwischen. Aber das ist schon heftig. Also wenn das wirklich ansatzweise auch nur stimmen sollte, das ist ja immer auch so ein bisschen schade, aber das lässt sich nun mal nicht umgehen, dass man sich dann fragen muss, mit welchem Powermeter und so weiter. Und eigentlich bräuchtest du dann 2 Quellen. Aber ich erinnere mich auch an den Blogbeitrag. Ich war ja damals vor Jahren ein riesiger Fan davon, die Blog-Einträge von Lionel Sanders zu lesen, als er noch nicht so bekannt war und die Zeit und Muße hatte, noch seine Erkenntnisse und so im Wort niederzuschreiben, lang vor den Zeiten vor YouTube und so weiter. Das hatte ja auch immer einen eigenen Charme so und hat auch seine Tabellen und so selbst gebaut und gelesen sind die Anekdoten manchmal auch witziger als erzählt. Und da hatte er einen Beitrag, wo er dann eben gesagt hat, die Leute haben ihn für verrückt erklärt, als er sich dann einen Powermeter gekauft hat und meinte, was er dann so an Leistung abliefert. Und dann hat er sich halt ein zweites und ein drittes Powermeter gekauft und das kontrolliert und es war überall das Gleiche. Und irgendwann kam dann halt raus, er und auch seine Geräte spinnen nicht. Er ist einfach so gut. So, und vielleicht ist das jetzt auch einfach, ich kann mir auch nicht und ich will mir auch nicht anmaßen, jetzt zu sagen, das kann wirklich nicht sein oder das ist nicht so. Aber wenn das stimmt, dann ist das wirklich, fällt mir fast keiner ein, der einfach leistungsmäßig in der Lage ist, da mitzuhalten.
Ja, ja.
Eigentlich nicht.
Gucken wir mal. Zu dem Thema eben, da schließt sich wieder der Kreis, ja. Age Group und Profi-Triathleten sind doch irgendwie gleich. Ich werde immer von Nicht-Triathleten für verrückt erklärt, aber von meinem Niveau muss man dann solche Leute wie Lionel Sanders für verrückt erklären.
Ja, ist alles eine Frage der Perspektive.
Genau. Ja, das war das aktuelle Geschehen. Es gab aber auch darüber hinaus ein bisschen Triathlon im Fernsehen zu einem unschönen Thema. Es geht um den Tod von Nina Kraft. Der NDR hat da am Sonntagabend, am späten Sonntagabend im Sportclub einen kleinen Beitrag gemacht, wo ich auch nicht ganz unbeteiligt war. Ich hatte letzte Woche den NDR hier im Haus. Die haben hier 2 Stunden tatsächlich mit mir gedreht. Am Ende sind es 2 Zitate geworden, die in den Beitrag eingeflossen sind. So wie ich es gehört habe, gibt es aber durchaus die Überlegung, da nochmal eine längere Dokumentation rauszumachen. Ja, ich glaube, wir haben über das Thema viel gesprochen, ich will das hier auch nicht weiter vertiefen. Duktus ist so ein bisschen der gesellschaftliche Umgang mit der Thematik Doping und auch mit den Menschen, die dahinter stecken, recht interessant anzugucken. Ich stelle das nochmal in die Shownotes rein und würde mich freuen, wenn da tatsächlich ein größerer Beitrag von einem Nicht-Triathlon-Medium erscheint, was auch mal für uns ja sehr interessant ist, wie da der Angang drin ist.
Weil es ja auch nicht nur ein Thema im Triathlon ist. Ja, also weil der Umgang an sich ja auch eine Frage ist, die man sich in der Leichtathletik stellen muss oder im Radsport oder wie auch immer, einfach wo es immer noch regelmäßig Leute gibt, die entweder überführt werden oder Leute gibt, die vor Jahren überführt wurden und in irgendeiner Funktion noch im Sport erhalten sind. Das ist ja, also diese Frage des Umgangs ist ja da das Entscheidende. Aber letztendlich hast du da ja, ich habe es mir auch angeguckt, da ja nur noch mal versucht, in die breite Öffentlichkeit von Leuten, die nicht in der Triathlon-Bubble drin sind, das reinzutragen, was wir hier auch schon zu dem Thema besprochen haben, wo du ja mit quasi inhaltlich das Gleiche gesagt hast.
Ja.
Und das war, fand ich auch als Einordnung einen schönen Beitrag noch mal dazu insgesamt.
Ja. Bevor wir zu den Rubriken der Woche kommen, reden wir noch mal kurz ein bisschen über uns, denn nicht nur die Triathleten haben am Wochenende geliefert, sondern wir auch. Zumindest sollte es bei den Abonnenten inzwischen überall eingetroffen sein. Und ab dem Mittwoch dieser Woche, ab dem 16. September dann auch am Kiosk, die neue Triathlon 184 ist da. Titelthema Triathlon ist zurück. Ja, das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen gesehen, der Szene. Aber es ist auch ein gemeinsames Thema drin. Wir waren vorhin bei Bahnläufen. Wir haben bisher im Podcast nur über deinen Bahnlauf gesprochen. Jetzt hast du selber nochmal aus deiner Sicht geschildert. Eine Reportage aus dem 10-Kilometer-Rennen, über das ich neulich dann mit Nils hier gesprochen habe. Also nochmal sehr emotional, das Ganze zu lesen. Ansonsten, was waren deine Themen in der Ausgabe?
Naja, die Reportage und ein Trainingsthema, was sich damit beschäftigt, V2-Max-Intervalle mal anders zu fahren. Grober Abriss, irgendwann hat man in Studien mal festgestellt, bei einem V2-Max-Programm von 5x4 Minuten, dass der angestrebte Bereich von, eigentlich wären es ja 20 Minuten gemessen mit Spiro, die du im V2-Max-Bereich verbringen würdest. Mhm. Die Athleten hatten aber nur 3-4 Minuten, also wirklich sehr, sehr wenig, erstaunlich wenig. Und da hat man dann eben überlegt, wie kann man Intervalle, in dem Fall war es auf dem Rad, aber es funktioniert auch beim Laufen, Fahren oder Laufen, dass man eben für eine längere Zeit in diesem angestrebten V2-Max-Bereich bleibt. Und da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, wie das ausprobiert wurde. Und habe das dann in Zusammenarbeit mit 2 Sportwissenschaftlern, Golo Röcken und Maximilian Höflich, die haben das selbst ausprobiert, selbst aufgezeichnet mit Spirometrie, mit verschiedenen Programmen und das einmal aufgearbeitet, was es damit auf sich hat, wie man das machen kann, wie man das für sein Training adaptieren kann und was es damit auf sich hat.
Ja, um das kurz zusammenzufassen, also für den Laien da draußen, V2 Max Intervalle sind die wehtun und Simon hat einen Weg gefunden, wie man sich noch ein bisschen mehr wehtun kann.
Ja, tatsächlich.
Ja, das jetzt, ist die Frage. Tun die mehr weh mit dieser Methode oder weniger?
das ist eine Frage des Athletentypen, glaube ich, aber man kann sagen, dass jetzt so richtig Clickbait, so wie sie mit weniger Durchschnittsleistung effektiver trainieren.
Ja, letztendlich ist es, ja.
Es ist so. Und damit können wir die jetzt entlassen. Dann soll sie den Artikel lesen.
Ja, aber die Frage, die ja mitschwingt, ist nach dem Schmerz. Ja, also ich habe den Artikel gelesen in der Korrekturschleife, in der Freigabeschleife und habe gedacht, hört sich schmerzhaft an.
Ja, ich habe selbst mal ausprobiert. Ich fand es sehr hart. Ich finde es aber sonst auch sehr hart.
Ja.
Ich würde jetzt keinen, also es wäre bei mir beides, glaube ich, Skala 9,5. So ganz kurz vor Kotzgrenze. Aber die beiden, mit denen ich das quasi gemacht habe, die es auch überprüft haben, haben das mit ihren Sportlern, die sind auch beide Trainer, auch ausprobiert und haben quasi als Quintessenz rausgefunden, den Langdistanzlern tut das tendenziell eher weniger weh und den Kurzdistanzlern oder sogar den Radfahrern, also die so Kriterium fahren, sprich die auch eher eine höhere Laktatbildungsrate haben, denen tut das höllisch weh.
Ja.
Weil die halt in der anfangs arbeiten, egal. Nee, das verrate ich jetzt noch nicht. Wer sich dafür, das ist schon sehr spezifisch und sehr ambitioniert. Und natürlich gilt auch da, wer jetzt seit einem Jahr Triathlon macht, sollte natürlich erstmal Basics auch im Training richtig machen, bevor er sich damit beschäftigt, wie man noch 0,5% irgendwie beim V2max-Training rausholen kann, aber ist vielleicht auch ganz spannend, trotzdem mal so die Physiologie und die Überlegung dahinter zu verstehen. Und alles andere kann man in dem Artikel lesen
jetzt. Ja. Ein anderer Artikel, der auch vielen Leuten wehtun wird, ist der von Marvin, wo wir mal ein bisschen hinterleuchtet haben, wie viel Daten braucht man wirklich, die man tagtäglich erhebt als Triathlet? Wie abhängig haben wir uns inzwischen von Uhren, Auswertungen, Tabellen, Apps und so weiter gemacht und was davon braucht man wirklich und wo macht es vielleicht mal Sinn und auch Spaß, das Ganze mal außen vor zu lassen.
Wir machen jetzt nur noch Clickbait. Der Artikel hat ein sehr schönes Schlusszitat. Punkt. Lest ihn euch durch.
Okay, da müsst ihr jetzt auch nochmal nachgucken. Aber genau.
Das ist so wie dieses in den Bildergalerien. Ja. Da machst du 55 Bilder und auf 51 machst du das Windschattenbild und sagst, von Bild 51 wollen wir uns distanzieren.
Ja.
Und dann müssen sich alle durchklicken. Nee, genau. Aber ich glaube, der Artikel, das kann man ja auch verraten, heißt Gefangen im Datenstrudel und jeder kann so ein bisschen sich da, glaube ich, reinfinden, entweder auf der einen oder eben auf der anderen Seite, aber irgendwo bei dem Spektrum befindet man sich ja als Triathlet, weil es dazugehört. Und sehr schöne, viele verschiedene Perspektiven von Sportlern, von Trainern, Anekdoten von Athleten, die ihren Wettkampf beendet haben auf einer Langdistanz, ihr Jahreshighlight, weil die Uhr nicht funktioniert hat und die so geschockt waren und aus der Bahn geworfen, dass sie nicht weitermachen konnten. Also alles dabei.
Ja. Um im Bild zu bleiben, ein Artikel, der ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, wenn man das mal an sich ranlässt. Wir haben Felix Weißhöfer interviewt, den Chef der Challenge Rot. Und ich sag mal, da kommt als Antwort wenig Marketing-Sprech, sondern die tatsächliche Befindlichkeit, die ein Großveranstalter aktuell hat und vielleicht auch haben muss, wenn es darum geht, wie und wo und wann und überhaupt findet Triathlon in Zukunft statt. Also das muss man wirklich mal an sich ranlassen. Nichts ist so, wie es war. Das spüren wir gerade alle. Und die große Frage ist, wann kommt das wieder? Kommt es wieder? Und so weiter. Also da gibt es ein sehr intensives Gespräch mit Felix Weixhöfer, was einen ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ansonsten haben wir noch ein paar praktische Themen. Ja, Tubeless-Reifen. Haben wir heute schon drüber diskutiert intern. Ein Thema, was man auch an sich ranlassen muss, wo man nicht unbedarft rangehen darf, aber was gewisse Vorteile hat, inklusive Montageanleitung und allem drum und dran, haben wir das Thema mal etwas intensiver beleuchtet. Also ich habe neulich nochmal, ich glaube 22 mm Reifen montiert, weil ich sie einfach da hatte und habe natürlich gleich auf der ersten Tour auch eine Reifenpanne gehabt. Ne? Also Dinge ändern sich und da sind wir natürlich aktuell für euch da draußen am Ball. Von daher eine ganze Menge in der Ausgabe, aber nach der Triathlon 184 ist schon vor dem Triathlon Special 2 2020, was zum ersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren kein Hawaii-Special wird. Ich sag mal, das wird ein Special ohne Kona und Corona.
Was heißt denn seit vielen Jahren?
Das Hawaii-Special, ich hab für den NDR ja nochmal im Archiv hier gestöbert, also 2004, als wir das
Thema gesehen hatten,
da gab es noch kein Hawaii-Special. Aber ich glaube, es kann nicht so viel danach gewesen sein. Ich glaube, die Geschichte war damals, dass wir mit der Deutschen Triathlon Union, wo wir ja damals Mitgliederzeitschrift waren, 8 Ausgaben im Jahr vereinbart hatten. Zu gewissen Phasen auch 10 Ausgaben. Und quasi die Lücken, um monatlich zu sein, mit 2 Specials gefüllt haben, die eben der DTU-Startpassinhaber nicht bekommen hat damals, was aber wirtschaftlich wichtig war und was natürlich auch eine inhaltliche Relevanz hatte. Es gab damals schon im Frühjahr ein Frühjahrs-Special, aus dem dann irgendwann die Triathlon-Training entstanden ist, bis wir die beiden Titel vor einigen Jahren wieder zusammengelegt haben, Ende 2016, glaube ich.
15.
15?
Ja. Weil ich 16 Jahre angefangen habe.
Ah ja, okay.
Deswegen war es davor.
Genau. Ne? Das Hawaii-Special, jedes Jahr ein absolutes Herzensprojekt, ein absolutes Stressprojekt, ein absolut erfolgreiches Projekt, wo das Maß des Erfolgs aber immer so ein bisschen auch vom Erfolg der Deutschen in Kailua Kona abhing. Also im letzten Jahr natürlich grandios für uns mit dem Doppelcover. Jan Frodeno, Anne Haug, Vorderseite, Rückseite, wie auch immer man es gedreht und gewendet hat. Hätten wir gerne wieder gemacht, auch gerne wieder mit Doppelcover. Ja, aber dieses Jahr ist anders. Darum arbeiten wir an einem Special, was euch alle mitnimmt da draußen ins Jahr 21. Ganz viel, also das ist wirklich Hardcore-Training. Da geht es sehr in die Tiefe mit ganz vielen spannenden Themen. Und wir eröffnen damit auch die Trainingssaison für Power & Pace. Und da hängt eine ganze Menge noch dran. Von daher müssen wir auch gleich Schluss machen, weil wir ordentlich zu tun haben. Ja, also wie gesagt, ein Special ohne Kona und Corona, aber mit ganz viel Herzblut unsererseits. Und da freue ich mich wirklich drauf.
Ja, auch so Sinn und Zweck sollen ja auch so bleibende Sachen sein. Also Nicht wie wobei wir haben ja auch viele Themen in den normalen Ausgaben, die so Grundsatzthemen sind, aber wo man auch eben sagen kann, das kommt dann im Herbst raus, aber im Frühjahr nächstes Jahr kann man das nochmal aus dem Schrank ziehen, um sich bei Trainingsthema XY nochmal anzugucken und durchzulesen, wie das denn war, und einfach auch so Sachen, die bleibend sind, also die nicht zeitlich gebunden, sondern einfach Trainingsthemen, die immer gelten und die man dann von Grund auf, mit dem man auch immer was anfangen kann und wo man auch immer wieder nachschlagen kann.
Ja, ich glaube sowieso, dass uns das eigentlich in diesem Jahr ganz gut gelungen ist. Ich sag mal, in Erinnerung verschwimmen vielleicht die einzelnen Ironman Frankfurt, Challenge Rot, Kraichgau und so weiter über die Jahre so ein bisschen. Aber dieses Jahr haben wir echt dann auch die Chance genutzt. Es gab viele Themen, die sich dieses Jahr eben nicht angeboten haben, aber da haben wir dann auch wirklich mal so bleibende Anker gesetzt, gerade mit der Ausgabe, die jetzt aus dem Handel raus ist, mit dem Thema Diversität und so. Also das hat auf der Ebene dann schon irgendwie auch Spaß gemacht, wirklich mal das ganze Thema Triathlon auch neu zu denken, weil eben die Wettkämpfe nicht stattgefunden haben.
Ja, total. Und so ehrlich muss man ja auch sein, das hätten wir vermutlich trotzdem gemacht, aber auf einer anderen Ebene. Ja. Nicht mit dem Platz, nicht mit der Ausführlichkeit. Ich habe ja jetzt in der letzten Ausgabe das Thema betreut und ich hatte das ursprünglich, das können wir auch sagen, ursprünglich war das Thema als Online-Geschichte geplant. Und vermutlich, das wäre mitten im Triathlon-Sommer gewesen, da wäre so viel los gewesen, da hätte ich vielleicht auch selbst für die Online-Geschichte durch Wettkampfreisen und so weiter gar nicht die Zeit dazu gehabt, das zu machen. Und wenn ich es gemacht hätte, dann wäre es eben nicht für Print erschienen und wahrscheinlich auch nicht als Titelthema, einfach weil sonst so viel sportlich los gewesen wäre mit dem klasse Startfeld in Rot, was sich angekündigt hat. Das vergisst man ja jetzt komplett durch dieses Jahr, was eigentlich auf uns zugekommen wäre. Also das wäre ja ein sportliches Highlight aufs andere gewesen im Sommer. Und deswegen hat's, kann ich mich da auch nur anschließen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, da auch Zeit und Mühe irgendwie zu investieren, mit verschiedenen Leuten zu sprechen und da auch mal das in der Ausführlichkeit machen zu können, weil das wäre halt sonst eben auch nicht möglich. Das muss man eben auch so sagen. Aber umso schöner, dass man irgendwas wenigstens draus machen konnte, weil das jetzt irgendwie wenig los war oder es sonst keine Themen gab, das war definitiv dieses Jahr zum Glück nicht der Fall.
Ich weiß nicht, von wie vielen Laien oder Freunden, Laien hört sich jetzt böse an, aber von wie viel Bekannten ich gefragt wurde, ja, was habt ihr denn dieses Jahr gemacht? Es gab ja nichts zu tun und ihr seid doch bestimmt alle in Kurzarbeit gegangen. Nein, ne? Also ich habe, glaube ich, in diesem Sommer mehr gearbeitet. Also die Wochenenden waren dafür angenehm frei meistens. Ja, also das war auch mal eine ganz neue Erfahrung für mich. Das hat auch irgendwo Spaß gemacht, aber die Zeit war nicht wenig anstrengend und ich glaube, wir sind so ziemlich genau vom halben Jahr jetzt so langsam ja in den Lockdown gegangen und also die Zeit war super intensiv und nicht weniger arbeitsreich als andere Zeiten auch. Ja.
Nee, stimmt. Ich habe mich zwischendurch auch gefragt, wie das jetzt wäre, wenn noch plus 5 Wettkampfwochenenden angestanden hätten. Ja, wäre schon viel geworden.
Ne? Also von daher, langweilig war es uns nicht. Wir haben die Herausforderung angenommen und ich glaube, wir haben aber auch gut geliefert. Aber so viel zu uns. Wir kommen zurück zu den Rubriken. Die Einheit der Woche, da hatte ich eigentlich einen Favoriten. Und zwar hast du schon erwähnt, Daniel Unger hat den ganzen Samstag moderiert, ist dann nach der Moderation in Saarbrücken 600 Kilometer gefahren, um am Tag darauf in Tschechien an der Strecke beim Weltcuprennen zu stehen. Als ich dann gesehen habe, dass das nicht mit dem Rad gemacht hat.
Ich habe das auch gesehen im Stream und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Dann war er doch da.
Er war in Tschechien.
Ja, ich habe ihn, den Bundesadler da gesehen auf der Jacke und mich gefragt, ist das Daniel Unger? Und da dachte ich, nee, der war doch in Saarbrücken.
Ja. Und ich sag mal, so eine 600 Kilometer Tour über Nacht, das wäre jetzt die nächste Steigerung auf der Grundlage der ganzen anderen Einheiten der Wochen gewesen. Aber wie gesagt, leider disqualifiziert, weil nicht mit dem Rad gefahren. Du hast aber ein würdigen Ersatz.
Ganz so weit wird es dann auch nicht mit dem Rad, aber immerhin 10,5 Stunden Fahrzeit mit 7480 Höhenmetern, 237,62 Kilometer. Cameron Wurf, und den habe ich aus einem guten Grund rausgesucht, weil das in Kombination dieser Einheit mit der Tatsache, dass man sieht, dass er in den letzten 4 Wochen durchschnittlich 26 Stunden Rad in der Woche gefahren ist, zwischendurch so als Erholung ganz bisschen mal geschwommen, mal gelaufen auf dem Laufband eher, aber in erster Linie eigentlich fast nur Rad gefahren.
Jetzt lass mich ran, er will in Cairns starten und beim Ironman bei der Asien-Pazifik-Meisterschaft gewinnen.
Ja, vielleicht auch das, also weil ist jetzt nur Mutmaßung, deswegen ist es auch meine Frage der Woche, weil es keine Info ist, weil ich es nicht weiß, aber die Tatsache, dass er viel mit im Trainingslager auch zwischendurch immer noch mit Ineos war und ja auch zum Beispiel Geraint Thomas und Chris Froome nicht bei der Tour de France sind. Dieses Jahr lässt er darauf schließen, dass er entweder Giro d'Italia fährt oder Vuelta. Beides, ich glaube, im Oktober. Ich glaube, Giro am 3. Oktober geht's los und Vuelta in der 3. oder 4. Oktoberwoche. Sieht ganz danach aus, als wenn er bei einer der beiden Touren für Ineos am Start sein wird. Dann kommt er doch nochmal sportlich auf seine Kosten. Wir haben ja auch über den Umstieg von Triathlon auf Radsport temporär für das eine Jahr diskutiert. Und jetzt zu einem Zeitpunkt, wo er natürlich noch nicht wusste, dass Hawaii ausfallen würde dieses Jahr. Ja, vielleicht kommt da jetzt auch noch sportlich für ihn viel bei rum, weil das wäre für ihn ja auch noch mal ein Karriere-Highlight, ne? Für ihn, für Neos so eine große Tour zu fahren.
Schließt aber Kerns nicht aus.
Ja, gerade bei Cameron Wolf nicht. Also lassen wir uns überraschen, was er sich da ausdenkt. Ja,
der wartet noch auf eine Profitour, wo jeden Tag eine Langdistanz gemacht wird. Oder? Ja,
da wäre er auf jeden Fall vorne dabei.
Ja,
wird spannend.
Es wird spannend, es bleibt spannend, es war spannend am vergangenen Wochenende. Wir stürzen uns jetzt wieder in die sehr langfristige Vorbereitung unseres Specials, bleiben für euch mit allem Laufenden am Ball und ja, wünschen euch eine schöne Offseason, die wir jetzt offiziell eingeläutet haben, auch mit dieser Triathlon 184. Möge sie jeder so gestalten, wie er mag, aber wir sind wieder zurück mit neuen Trainingsplänen, neuen Trainingsideen dann ab dem
Ab dem Hawaii-Special.
Ab dem ohne Kona und Corona-Special, was zum normalen Tag erscheint, wenn auch das Hawaii-Special erschienen wäre, und zwar am 21. Oktober 2020. Ja, bis dahin hört ihr uns noch ein paar Mal.
Ja.
Passt auf euch auf.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.